Hello, ladies and gentlemen outside. We are the beleuchteten Brüder, the illuminated brothers. My name is Tim. In front of me is my very good friend Benny. Benny, how are you doing?
That's me. I'm so very, very great. This has been an enormous day for me.
Glad to hear that.
Yes. You want to do the very German accent, yes?
Das ist nichts, was ich on purpose mache. Das ist einfach, wenn ich versuche, Englisch zu reden. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Wenn ich mich irgendwie höre, wie ich Englisch spreche, ich kann einfach, ich verstehe ganz gut, aber ich kann mittlerweile auch das ein oder andere sprechen.
Vokabular hast du doch.
Das Vokabular habe ich und ich glaube auch so grammatikalisch funktioniert es einigermaßen gut, wenn ich drüber nachdenke. Aber die Aussprache. Ich spreche wie Arnold Schwarzenegger. Ungewollt. Ich
mach das. Aber eben hast du es überzeichnet. Man kann sich auch in die Überzeichnung flüchten.
Ja, das stimmt. Das habe ich gerade getan. Und damit herzlich willkommen in dieser Folge.
Nummer 26.
Ich möchte ganz kurz Folgendes als Disclaimer vorausschicken. Wir haben seit wenigen Minuten, seit über einer Dreiviertelstunde, haben wir den 4. Juli. Sprich, wir sind am Tag der Veröffentlichung der letzten Folge, der aktuellen Folge für uns jetzt. Also wir sind auf jeden Fall wieder nicht gewappnet für irgendwelche Dinge, die jetzt
in der Zwischenzeit
in der Weltpolitik passieren.
Das heißt, in zwei Wochen erscheint das Ding erst?
Ja.
Meine Güte.
Wenn es eine reguläre Folge wird, jedenfalls ja. Habe ich mir eigentlich vorgenommen, vorher mit dir drüber zu sprechen, ob wir vielleicht eine Special-Folge machen. Können wir auch jetzt klären. Das ist bestimmt super spannend.
Dann müssten wir irgendwann in der nächsten Woche nochmal Zeit haben.
Ja. Super spannend, sag ich ja zum Zuhören. Wir gucken mal. Ihr werdet sehen, ob die Folge.
Das ist mir schon mal aufgefallen, auch beim Hören. Das knarrt hier ein bisschen. Der Tisch ist aber nicht der Knarztisch. Das ist ja nicht so ganz knarzender Tisch. Du bist hast eine sehr hohe Awareness dafür, dass wir Dinge tun, die möglicherweise langweilig für die Zuhörer sind.
Ja, das ist doch.
Schon nach sehr kurzer Zeit addressst du das.
Ja.
Entschuldigend ein bisschen.
Mhm.
Ich denke mir, das müssen die ertragen.
Mhm. Das müssen sie gar nicht, sie müssen überhaupt nichts
tun. Ich meine, sie können auch einfach jederzeit ausschalten, das wäre gefährlich. Dann würden sie uns unsere Lebens-
Vor allem, wenn wir da überhaupt komplett aufhören würden, drauf zu achten, dann hat man vielleicht auch irgendwann gar keinen Bock mehr, uns zu hören.
Dass du da ein Auge drauf hast oder auch ein Ohr oder beides, finde ich gut.
Aber du findest,
ich schreite zu früh ein. Nee, es ist mir nur aufgefallen, dass du sehr früh reingehst. Das ist vielleicht sogar gut. Vielleicht ist es genau das richtige Verhalten.
Du bist auch ein wilder Mustang, der gezähmt werden muss.
Das ist so.
Und,
du bist der Pferdeflüsterer. Ich bin Robert Redford.
Ich bin dein persönlicher Robert Redford. Nur deswegen funktioniert das Ganze hier.
Hier sind Erdbeeren auf dem Tisch. Möchtest du welche?
Ich sehe schon. Ich bin mit meinem Wasserglas Sekt ganz zufrieden.
Du könntest auch die Erdbeeren da reinschmeißen.
Das mache ich sofort. Das ist eine fantastische Idee. Dann saugt sich das voll. Meine Eltern hatten den Hund Honey, du erinnerst dich.
Ja, über den haben wir schon mal geredet.
Weiß ich
im
nicht.
Im Podcast, doch. Wir haben über Hunde und Katzen geredet und du hast gesagt, du liebst die Hunde und hast die früher gehabt.
Stimmt, gesagt, hast du nach Honey gefragt.
Und du hast gesagt, Honey war auch sehr dumm.
Honey war auch langweilig.
Aber du hast trotzdem geweint.
Genau, so war es. Ich hatte die schon lieb.
Lecker.
Aber ich habe Honey auch mal betrunken gemacht. Da warst du, glaube ich, auch dabei. Da waren meine Eltern nicht da und es war wieder so eine Situation, wo wir auch neulich drüber gesprochen haben, wie so ein altes Sit-In.
Ja.
Die Leute waren dann da, weil die Eltern nicht zu Hause waren, hat man dann zu sich eingeladen und da hatten wir dann so in Alkohol eingelegte Früchte und damit habe ich Honey gefüttert, weil Honey war sehr verfressen.
Ja.
Und dann ist sie doch durchaus ein bisschen schief durch die Wohnung gelaufen hinterher.
Tatsächlich?
Ja, ja. Die ist so halb vom Sofa runtergekippt. Ich glaube nicht, dass es dir besonders gut ging. Das war vielleicht nicht meine Glanzstunde.
Nee, aber du hattest einige davon.
Von den nicht vorhandenen Lärm mit dem Falter.
Ja, ich meine es nicht nur in Tierhass und Tierquälerei, sondern du hast schon ziemlich viel schräge Sachen gemacht.
Nee.
Mehr als ich.
Was denn? Sag mal eine.
Nee, die einzige Sache, die mir einfällt, kann ich wirklich nicht erzählen.
Okay, dann möchte ich mich nachhaken.
Und sie überschreitet alle anderen Dinge. Aber ich habe eine Frage, mit der ich diesen Podcast off-kicken möchte, bevor wir vielleicht darüber reden, was uns heute schon alles widerfahren ist. Ich möchte dich fragen, was du glaubst, was die Sache ist, die du besitzt, auf die ich am meisten neidisch bin.
Oh.
Und du könntest darauf kommen, aber es ist schwer darauf zu kommen, weil es auch für dich scheiße ist, wenn du hier bei mir bist. Das ist einfach so ein... Es ist einfach Tag und Nacht. Du kommst nicht drauf, ne? Das ist eine Scheißfrage.
Also ganz offensichtlich gibt es ja genau eine Sache, die richtig ist. Also ich habe
aber ist ja vielleicht auch interessant, was dir sonst noch einfällt.
Das, was du jetzt als zweites gesagt hast, hat mich jetzt verwirrt, dass das scheiße ist.
Das ist nicht deine neue Gitarre.
Nee, das habe ich mir schon gedacht. Was ich besitze, wo du am meisten leidest? Nee, keine Ahnung, sag mal.
Es ist groß und steht in deiner Wohnung.
Groß? Nee, meine Boxen sind es nicht. Du hast auch gute Boxen.
Dein Kühlschrank, Alter.
Ah ja, mein Kühlschrank, na klar.
Der und zwar ist, nicht, weil er so geil ist, der ist auch gut, aber weil meiner so scheiße ist.
Ja, das stimmt.
Und zwar vor allen Dingen, weil er unten auf dem Boden steht.
Ja.
Und man sich für jedes Bier und alles, was man rausholt, ist ja
eigentlich... Meiner steht auch auf dem Boden, möchte ich
da mal sagen. Ja, aber der ist mächtig groß und unten hat er Tiefkühlware drin.
Ja, das ist richtig.
Weil der Tiefkühlware steht im Keller. Und ich habe einen Kühlschrank, der klein ist und auf dem Boden steht. Man muss sich für alles darunter beugen. Ständig ist man da auf den Knien zugange und kriegt nie so richtig einen Überblick. Man kann nicht mal in Ruhe davor stehen und ordnen, sortieren, einen Eindruck kriegen. Und ich mag so gerne Kühlschränke öffnen. Und
das weiß ich, das wollte ich gerade sagen. Das hat dich immer schon sehr ausgezeichnet, dass du auch einfach mal, wenn du in eine Wohnung kommst, die nicht deine ist, erstmal wie selbstverständlich in die Küche gehst und mal guckst, was im Kühlschrank so abgeht.
Wenn ich die Leute gut kenne, mache ich das offen. Ja. Wenn ich sie nicht so gut kenne, mache ich es heimlich.
Ja.
Wirklich. Ich weiß, dass ich, als wir in Mexiko waren, waren wir bei sehr reichen Leuten zum Dinner eingeladen. In so einer gated community. Fürchterlich. Mhm. Wo wirklich unser Förder steht, der aufpasst, dass der Mob nicht reinkommt. Die führen da ihr Happy Life jenseits von allem Elend und aller Armut. Da habe ich sofort als ich allein in der Küche war, in den Kühlschrank geguckt.
Und was gab's da? Paellas. Das ist eher Spanisch, ne?
Was?
Paellas.
Ach, Paellas.
Das ist ein Doppel-L, oder? Das ist auch wie ein J, wie Mallorca.
Paella. Ja, Paella. Ich habe Paellas verstanden. Ist egal. Nee, da gab's keine Paellas im Kühlschrank.
Nee.
Ich kann mich nicht mehr an den Inhalt erinnern. Er war wahrscheinlich unspektakulär. Aber ich fühle mich so ein bisschen wie der Hitman oder so.
der sein Opfer ausspioniert.
In so eine High Society einbricht und erstmal guckt, ob vielleicht noch ein Schlaftablett im Kühlschrank liegt.
Oder ja, so. Oder was du jetzt, welchen geilen Brie du jetzt vergiften kannst.
Ja, genau. Genau so.
Okay, Merkwürdigkeiten aus deinem Kopf. Aber du findest meinen Kühlschrank, du kauf doch einen größeren Kühlschrank.
Ich weiß nicht, wo ich den hinstellen soll. Ich habe keinen Platz dafür. Ich müsste das Regal zersägen oder die Oberschränke abhängen und dann hätte ich wiederum dafür weniger Platz. Mhm. Oder ich müsste die Sitzecke aufgeben, die eigentlich ganz kuschelig und gemütlich
ist. Ja, das stimmt. Da würde er gut hinpassen, aber dann wäre die Sitzecke nicht mehr da. Okay. Ja. Ich habe Platz. Das war gar nicht mal so unknapp, dass der vielleicht nicht in die neue Küche gepasst hätte.
Mhm.
Durch den Türrahmen durch. Mhm. Er musste quasi einmal quer getragen werden. So längs hat er nicht mehr gepasst. Also so wie er jetzt steht, wenn du ihn so nehmen würdest, passt er nicht durch.
Musst du die Türen aufmachen und dann anwinkeln?
Nee, wenn du den um 45 Grad drehst, dann ist er ist quasi weniger tief als breit.
Aber dann hättet ihr ja immer noch die Türöffnung.
Dann hätte man gehabt. Genau, das hätte man noch machen können. Wir haben schon darüber nachgedacht, irgendwie mit den Leuten aus dem Garten unter uns zu sprechen, dass man da so Bohlen hinlegt und den so in den ersten Stock durchs Fenster schiebt.
Ach, durchs Küchenfenster.
Durchs Küchenfenster, das war schon so eine Idee, bevor ein anderer Mensch auf die gute Idee gekommen ist, ihn 45 Grad zu drehen.
Ich bin immer fasziniert davon, dass Dinge letztlich passen. Die passen viel häufiger, als dass sie nicht passen. Und man würde sich sehr ärgern, wenn sie nicht passen. Und es gibt ganz häufig Situationen, wo man irgendwas irgendwo durchkriegen muss. Und es klappt fast nicht, aber dann doch. Und es ist hier so, dass ich denke, es hätte jetzt auch einfach nicht passen können.
Mhm.
Und vielleicht sind einfach alle Dinge auf der Welt oder die meisten Dinge auf der Welt doch irgendwie durch die Standardtür begrenzt.
Ich glaube nicht, dass es überhaupt eine Standardtür gibt.
Das stimmt.
Insbesondere nicht international.
Richtig.
Wenn du dir zum Beispiel mal so klassische Amsterdamer Häuser vor Augen führst.
Super schmale Türen.
Super schmale Türen, super schmale Treppenhäuser.
Mhm. Ich habe das neulich festgestellt, weil meine liebe Tochter... Ich sage immer, wenn ich von meiner Tochter schon meine liebe Tochter, wo kommst du eigentlich hier?
Meine liebe Frau, sagst du
ja,
auch.
Ja, irgendwie, weil ich so tun will, wie jemand, der so über seine Familie spricht.
Okay, wie möchtest du gerne tatsächlich über
deine Familie sprechen? Ich würde einfach den Namen nennen normalerweise. Ach so. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann einfach meine Tochter, aber Tochter ist auch so ein Scheißwort. Mein Kind. Mein weibliches Kind. Das klingt auch falsch. Hat so einen geilen Move jetzt, wo sie im Türrahmen richtig hochklettert.
Oh cool,
die Spider-Man, mit den Armen und den Füßen.
Ja.
Und in der Art wollte sie das zeigen, meiner lieben Frau, in einem anderen Türrahmen und hat es nicht geschafft.
Ging nicht.
Und ich habe gesagt, fuck, stimmt. Das ist direkt nebeneinander, das ist viel breiter. Das wäre mir nie aufgefallen sonst.
Bei,
sie ist das Türrahmenmaß.
Bei unserem gemeinsamen Freund, dessen Musik wir vorhin auch gespielt haben zusammen. Der wohnt in Altona, oben im Dachgeschoss, mit seiner Frau, seiner lieben Frau. Und da müssen die für große Sachen, wie zum Beispiel Sofas oder Betten oder so, muss immer ein Kran gemietet werden, der das wirklich von außen durchs Fenster
Ist hieft. Super teuer.
Ist super teuer und aufwendig.
Scheiße.
Ja, das geht nicht anders. Das passt sonst nicht.
Das durch. Hatte ich nämlich noch nie. Und das ist jetzt was immer so in meinem Leben, dass ich dachte, what a wonderful world we live in. Alles passt
durch alle Türen. What a wonderful world you live in. Ja. Das ist nämlich genau. Deswegen, da kommt auch deine politische Einstellung her. Das ist mir nämlich neulich mal aufgefallen. Das beschreibt dich, glaube ich, generell als Menschen excellent auf den Punkt. Dass du vor 3-4 Folgen gesagt hast, dass du davon ausgehst, dass der überwiegende Teil der Menschen eine richtig gute Kindheit hatte oder gerne an seine Kindheit zurückdenkt. Und ich fürchte, das ist tatsächlich nicht so. Ich fürchte, dass der überwiegende Teil der Menschen ungern und mit Schrecken an die eigene Kindheit
mit
und an die Familie und oder zumindest mit einem unguten Gefühl oder.
Mich bewegt das immer sehr. Ich fahre, wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause fahre, an einer Plakatwerbung vorbei, die da seit Ausbruch von Corona hängt. Und immer so durchrollt. Eine große Plakat von einer großen befahrenen Straße, die du kennst. Es ist nämlich die, es ist scheißegal. Da steht, gerade jetzt müssen Kinder vor häuslicher Gewalt geschützt werden. Das ist so ein gezeichnetes Kind mit blauen Flecken überall.
Ja.
Das nimmt mich immer mit, dieses Plakat. Oh. Weil es einem vor Augen führt, dass es das wirklich gibt.
Ja.
Das wirklich, und irgendwie steht irgendwie, kein Kind sollte sein Zuhause fürchten.
Mhm.
Und die Vorstellung, dass meine Kinder Angst vor ihrem Zuhause haben. Sie haben ja keinen anderen Ort, wo sie hin können, base-mäßig.
Ja.
Das ist ganz schrecklich.
Wie in der vorletzten Folge, bei Kindern ist das ganze Leben zu 100% fremdbestimmt. Und wenn man einfach das Pech hat, Arschloch-Eltern zu haben, dann sind sie denen hilflos ausgeliefert.
Mhm.
Und ich glaube, dass da dass einfach viele Menschen sehr verrückt sind und eben halt nicht diese empathischen Gefühle haben.
Die müssen so viele Filter fehlen, so viele natürliche, eingebaute Filter.
Exakt.
Nicht scheiße zu deinem Kind zu sein.
Das ist aber eine sehr interessante Frage. Das steht auch in meinen Notizen, ohne sie jetzt vor Augen zu haben, aber das weiß ich einfach. Ich werde jetzt ein bisschen ausholen. Es gibt auf Netflix eine Dokumentationsserie, die heißt Don't Fuck with Cats. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast oder gesehen hast. Das ist so eine Dokumentationsserie, ich glaube in 4 Folgen. Und da geht es darum, dass, ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen, es geht darum, dass ein Typ auf YouTube Videos hochgeladen hat, wie er kleine Katzenbabys und Kinder quält und ich glaube auch tötet.
Auf YouTube hat er das
hochgeladen? Hat er auf YouTube hochgeladen.
Das ist ein kranker Bastard.
Kranker Bastard. Und daraufhin ist die Animal-Love-Community im Internet steil gegangen und hat sich richtig auf ihn eingeschossen und haben sich richtig formiert und organisiert, haben rausgefunden, wer der Typ ist, wo der wohnt und haben das irgendwie zur Anzeige gebracht und daraufhin hat sich herausgestellt, dass dass dieser Mann tatsächlich wohl im Verdacht steht, irgendjemanden, einen Menschen umgebracht zu haben, weil die Internet-Community, die Behörden auf ihn aufmerksam gemacht hat, haben sie ihn unter die Lupe genommen und dann war er Verdächtiger und letzten Endes wurde er, glaube ich, auch überführt und ist im Gefängnis eines Menschenmordes.
Ja.
Und das habe ich, glaube ich, im Podcast gehört, dass das sehr empfohlen wurde, dass es ziemlich cool ist, weil es ja auch zeigt, was man erreichen kann, wenn man sich formiert und auch für die gute Sache kämpft. Und dann habe ich mir das angefangen anzugucken und das war so, weiß ich nicht, 3 Minuten lang, wurde so ein bisschen so zusammengeschnitten, so O-Töne von Menschen, die ihn kannten und so, ich hätte ihm das niemals zugetraut, so dieses Typische, was man so hört. Und dann ging es quasi los mit der Frau, die das so angeführt hat, die gesagt hat, okay, wir werden jetzt einmal dieses Video zeigen, was den ganzen Aufruhr...
Das
Katzenkill-Video. Und ich habe das war 3-4 Minuten in der ersten Folge drin. Und dann hat man dieses Video gesehen und da sind 3 richtig, richtig niedliche kleine Katzenbabys, die so ganz süß nebeneinander sitzen und treu doof in die Kamera gucken. Und dann hört man irgendwie einen Typen auf Englisch irgendwas sagen und dann habe ich ausgemacht. Ich konnte mir das nicht angucken. Mhm. Es war, weil mir das durch meine eigenen... Nein, ich habe nicht vorgespult. Ich habe das seitdem nicht mehr geguckt, weil ich Angst hatte, dass es vielleicht... Ich wusste, wahrscheinlich haben sie es an der entsprechenden Stelle dann gecuttet oder so, kann ich mir vorstellen. Aber überhaupt, die Vorstellung, Wesen, die so schutzlos sind, und das, es ist ja quasi ein biologischer Instinkt, Babys oder Kinder, sowohl menschliche als auch tierische, irgendwie niedlich zu finden und schutzbedürftig. Und denen irgendwie eher Liebe geben zu wollen, statt denen Gewalt anzutun.
Ja.
Und ich sage jetzt ganz bewusst beim normalen Menschen, wenn nicht irgendwas pathologisch verrückt ist.
So wie bei mir, wenn ich die Katzen aus meinem Hühnerstall jage mit Freude.
Nein, das ist ja nochmal was anderes. Du quälst sie ja nicht zum Spaß. Und da hat er sie halt zum Spaß gequält. Und ich konnte es mir nicht angucken, weil ich selber Katzen habe. Und,
ja.
Und da habe ich dann...
Ich glaube, also wenn ich so drüber nachdenke, und ich habe jetzt kein gesteigertes emotionales Verbindung zu Katzen, glaube ich auch, dass ich das nicht sehen wollen würde.
Nee, aber vielleicht würdest du es nicht sehen wollen, das sie aber trotzdem angucken.
Weiß ich nicht.
Ich konnte es mir einfach nicht angucken. Und ich habe mich ganz so daran erinnert gefühlt, als du und ich das Spiel Resident Evil 2 an einem Tag durchgespielt haben. Da gibt es ja so eine Szene, Zombie-Apokalypse, für die, die es nicht kennen. Und wie das halt so in Zombie-Apokalypsen ist, ist da ein Vater mit seiner infizierten kleinen Tochter.
Oh,
und
das,
dann, was macht man? Muss man eigentlich muss man sie ja töten, weil sie verwandelt sich irgendwann. Ob man will oder nicht zum Zombie und will man erst ersparen, bla. Und ich weiß noch, dass wir das so geguckt haben oder gespielt haben. Es war schon relativ spät im Spiel. Wir haben es ja ein Stück durchgespielt und ich war schon echt erschöpft. Und ich dachte mir so, ah ja, okay, mal wieder so der typische Trope aus so einer Zombie-Apokalypse-Geschichte. Und du warst total angefasst davon. Yeah. So, oh nein, ach nee, und seine Tochter. Und das hat mich null berührt, gar nicht. Und das ist ja etwas,
was man... Ja, das geht natürlich im Film sofort im Kopf.
Genau, weil das hört man ja ganz, ganz, ganz oft von Leuten, die irgendwie neue Eltern sind, dass sie immer sagen, also irgendwie Filme, wo Kinder umkommen oder entführt werden, kann ich mir nicht mal angucken. Und ich habe das immer so ein bisschen belächelt und gedacht, ach komm, Leute, übertreibt es nicht. Geht es doch jetzt nicht irgendwie in einen Häkelclub und macht euch da Pullover und singt zusammen We Shall Overcome und dann ist alles cool. Aber seitdem ich versucht habe, Don't Fuck With Cats zu gucken, kann ich das richtig gut nachvollziehen.
Ja, interessant.
Das finde ich echt interessant, ja.
Ich habe kurz nach, als meine Tochter noch sehr klein war, gab es diese Nachricht von dem Vater, der nachts sein Kind gewickelt hat und es hat nicht aufgehört zu schreien und er hat es so lange geschüttelt und mit dem Kopf gegen den Wickeltisch geschlagen, bis es gestorben ist. Und diese Nachricht, es war so eine Zeitungsnachricht, so eine sehr nüchtern geschriebene Zeitungsnachricht, das hat mich so lange verfolgt.
Ich glaube, ich
meine... Die Vorstellung, was da passieren muss und wie lange, und die Frau lag die ganze Zeit, die Frau wurde mitverurteilt, weil sie die ganze Zeit nachweislich das mitbekommen haben und muss.
Zugelassen hat. Boah, ich glaube, ich mache eine Triggerwarnung vor dieser Folge.
Alter, ja, das geht in die Magengrube. Wir brauchen
fröhlichere Themen
in dieser Folge von Die beleuchteten Brüder. Reden über alles, was es so gibt auf der Welt.
Mir ist aufgefallen, bei unserer letzten Podcast-Folge bin ich ja eingestiegen mit, wir nehmen jetzt so eine frühe Folge auf, weil ich nächste Woche in Urlaub fahre.
Ja.
Und du sagst doch, bevor du jetzt von deinem Urlaub erzählst, wo du hinfährst, habe ich noch Frage XY oder nicht. Und danach haben wir nie wieder über meinen Urlaub gesprochen.
Ja, aber wir haben heute schon über deinen Urlaub gesprochen.
Ja, aber es weiß noch keiner, wo ich war.
Das stimmt.
Ich war in
Kühlungsborn. Wie schaffst du es jetzt, den Zuhörern das zu erzählen, ohne mich zu langweilen?
Gar nicht. Ich war in Kühlungsborn mit verschiedenen sehr lieben Menschen und das war richtig toll. Ich bin heute zurückgekommen. Heute Morgen bin ich noch in einem anderen Bundesland aufgewacht.
Ist ja, das finde ich immer cool.
Geil, dass du das nachvollziehen kannst. Ich liebe das nämlich auch.
Ja,
dann ist
natürlich
man
nicht mit Bundesland, das ist jetzt so ein bisschen, aber
ja, ich weiß.
Man kennt das mit, man wacht morgens auf Mallorca auf und ist abends in seinem eigenen Bett in Hamburg.
Genau. Oder sitzt nachmittags bei sich zu Hause auf dem Balkon in der vertrauten Umgebung und dann so diese Vorstellung, ey, heute Morgen war ich noch in einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent. Das ist super krass. Das finde ich, ist jedes Mal so ein kleiner Mindfuck.
Aber wie schön, Corona sagt, Corona lässt uns auch wertschätzen, wenn wir auch nur in einem anderen Bundesland aufgewacht sind.
Ach, ich bin immer mit kleinen
Welches
Dingen
Bundesland auch. Welches Bundesland war Schleswig-Holstein? Mecklenburg-Vorpommern.
Mecklenburg-Vorpommern. Genau, in Kühlungsborn war ich und das war schön. Ich habe einen fetten Sonnenbrand geholt, das ist nicht so schön. Aber erholt bin ich nicht. Wurde viel getrunken und wenig geschlafen, so insgesamt. Aber das war okay. Das hatte so ein kleines Festival-Feeling, aber man merkt dann doch, seine Altersgrenze zusehends. Ne? Mhm. So ist es ja. Wenn man so die 30 so überschritten hat und so sich auf die Mitte zubewegt, dann geht das alles nicht mehr so gut.
True that.
Das finde ich aber gar nicht schlimm. Dafür wird man weiser und reicher an Erfahrung und Erinnerung.
Ich habe in einer Woche 3 Wochen Urlaub und ich weiß noch gar nicht, was passieren wird. Es hängt vom Wetter ab, es hängt von Lust und Laune ab. Wir könnten irgendwo in Südfrankreich landen oder an der Ostsee. Es kann alles passieren, es ist alles drin im Köcher.
Also wenn das Wetter schön ist, ist die Ostsee tipptopp. Aber man muss sagen, das ist mir sehr doll aufgefallen, aber vielleicht auch, weil man in der heutigen Zeit viel mehr drauf achtet, die ganze, also warst du schon mal in Kühlungsborn?
Nee.
Da geht es halt so, in alles so, was am Strand ist, also ist ja auch so ein Yachthafen und so, ist halt so eine extrem lange, super touristische Strandpromenade, so ganz hübsch gemacht und relativ neu und aber jetzt auch nicht so überbordend, neubaumäßig, so einigermaßen schön, aber halt extrem touristisch. Und es war da so bullenvoll auf dieser Strandpromenade. Es waren so viele Menschen einfach da.
Das hört man überall.
Als gäbe es gar keine
Pandemie. Und wenn man einmal links und rechts weggeht von der Meile, ist man alleine. Aber vor allen Dingen ist es mega leer, zum Beispiel an der Côte d'Azur. Frankreich, Italien, Griechenland, das ist niemand.
Mhm.
Und ich kann mir das nicht ganz erklären. Ich kann es mir so erklären. Die Ostsee wird normalerweise bevölkert von den Deutschen, die nicht ins Ausland fahren. Aber da kommt kein Franzose hin.
Das stimmt.
Das heißt, die Kapazitäten, Tourismuskapazitäten an der Côte d'Azur sind viel größer, weil da jetzt nicht nur 3 Franzosen hinfahren und dann ist plötzlich alles voll, sondern normalerweise kommt da halt...
International.
Und die bleiben aus. Das heißt, die 3 Franzosen sind da jetzt auch.
Mhm.
Aber wenn du da bist, denkst du... Niemand hier, nur 3 Franzosen.
Wie cool. Und was verstehst du jetzt nicht?
Ich verstehe nichts daran, ich verstehe alles daran. Es ist nur so, dass ich es erklären wollte.
Ach so. Ich dachte, du verstehst nicht, warum das jetzt so voll ist an der Ostsee.
Nee, das verstehe ich.
Das verstehe ich auch. Normalerweise wären wir ja auch zum selben Zeitraum jetzt in Kalabrien in Süditalien gewesen, aber durch die unsichere Lage...
Ja, aber vielleicht sollte man einfach in die unsichere Lage reinstechen. Und
sich naja, aber du musst dazu wissen, dass es ja irgendwie so darum ging, alles, beziehungsweise nein, als wir umgeswitcht sind von Italienurlaub zum Deutschlandurlaub, war es eine Zeit, wo man überhaupt nicht wusste, ob die Grenzen offen sind zu dem Zeitpunkt. Und wir wussten ziemlich sicher, und das hat sich letzten Endes auch als berechtigt herausgestellt, wenn man jetzt zu lange wartet, kriegt man kein Haus mehr in Deutschland, weil natürlich alle Leute dann umschwenken.
Richtig.
Gerade für 8 Leute. Und das,
wo du das sagst, die unsichere Lage, was mich bei Corona richtig abfuckt, von Anfang an schon, ist, dass man ständig solche Hinweisschilder oder Durchsagen bekommt, aufgrund der aktuellen Lage.
Mhm.
Als ob es Voldemort wäre. Als ob man nicht in der Lage ist, es zu benennen. Es ist so ein Euphemismus. Aufgrund der aktuellen Lage, Sie wissen schon, wovon ich rede, diese fucking globale Pandemie, die uns alle heimsucht, sind wir leider nicht in der Lage, Ihnen den gewohnten Service anzubieten.
Aber liest man nicht oder hört man nicht genauso oft auch aufgrund der Corona-Lage oder aufgrund von Corona oder...
Vielleicht, aber... Man hört ziemlich häufig aufgrund der aktuellen Lage und ich finde, das ist so ein sich rausstehlen, so ein unnötiges Drumherumschwurbeln. Und ich habe gemerkt, dass ich dann irgendwann angefangen habe, das überzukompensieren, auch in meinem beruflichen Zusammenhang.
Mhm.
Dass ich dann einfach angefangen habe, auch wenn es ein ganz lokales Phänomen war, was ich nur irgendwie auf einen Stadtteil von Hamburg bezogen habe. Ich habe geschrieben, aufgrund der Pandemie können wir gerade nicht. Und dann so, bam, das ist es. Und ich finde es tatsächlich krass, es war ja schon, hat sich schon abgezeichnet. Wir haben im März oder im April hatten wir nichts, im März wahrscheinlich nichts und alles über Corona, wo wir viel darüber gesprochen haben. Und dann hieß es immer, es gibt jetzt eine neue Normalität, wir müssen uns mit der Pandemie abfinden. Und das, ja, das kann man alles so sagen, aber dass wir jetzt einfach seit einem halben Jahr wirklich damit leben.
Ja.
Und heute habe ich das gedacht, dass man inzwischen so viele Tage mit diesen Mund-Nasen-Bedeckung rumläuft, dass es wirklich Alltag wird.
Ja.
Und dass es wirklich nicht mehr Ausnahme ist. Und dass man trotzdem... Ich hab immer so Gedanken gehabt, früher dieses... Im Zweiten Weltkrieg haben die Leute auch ihre Wäsche gewaschen. Und haben Wurzeln geschält. Und haben gekackt. Und das waren halt so Momente, wo nicht die ganze Zeit war, oh krass, wir haben hier heftige Situationen, sondern einfach nur, oh Gott, ich habe heftigen Durchfall.
Ja.
Und so ganz alltägliche Sachen sind da passiert und jetzt ist es halt auch einfach so, dass natürlich, selbstverständlich, und es ist ja noch eine ganz andere Situation, aber das so zu erleben... das ist dass halt, Ausnahmezustand normal wird.
Aber das ist ja diese Binsenweisheit, die aber auch einfach wahr ist, der Mensch kann oder man gewöhnt sich an vieles oder an alles möglicherweise.
Ja, wie geht's auch anders? Also du musst du kannst ja nicht ganz anders sitzen und sagen, wow, Pandemie.
Aber so, weißt du noch, so war es ja am Anfang, dass wir irgendwie die ganze Zeit gesagt haben, wie spannend das auch ist, das so zu beobachten aus einer soziokulturellen Perspektive zum Beispiel und auch irgendwie vielleicht aus einer wissenschaftlich-politischen, keine Ahnung. Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin, glaube ich, dreimal erst Bahn gefahren, also U-Bahn.
Verständlich Bahn.
Seitdem. Und das erste Mal mit Mund-Nasen-Schutz und alle haben fast alle haben Mund-Nasen-Schutz auf. Das war schon so ein bisschen gruselig. Das hatte auch so von so Endzeitfilmen. Und beim dritten Mal fand ich nicht mehr die Leute gruselig, die eine aufhatten, sondern die keine aufhatten. Richtig. Also das hat sich auch ganz doll und extrem schnell gewandelt, schon beim dritten Mal. Und das,
Aber es ist halt alles so ein krasser Film. Und vielleicht, es ist halt einfach ein krasser historischer Moment, in dem wir gerade sind. Und wenn du dir guckst, wie John Oliver am Anfang der Pandemie vom Flattening the Curve geredet hat und gesagt, es könnte so ausgehen und es könnte aber auch so ausgehen. Und jetzt sind wir Monate später und wir können die deutsche Kurve legen und das ist die Kurve, die ihr gehofft hat und die amerikanische und das ist die ihr befürchtet hat.
Ja.
Das ist einfach so, so krass weird alles.
Man steht ja auch einfach, immer noch so hilflos daneben. Man versucht irgendwie das Beste draus zu machen. Man versucht das Beste irgendwie für alle zu tun, indem man sich eben halt an solche Vorgaben hält. Und dass man jetzt nicht denkt, man wäre ein geiler Social Warrior, in dem man ohne Mundschutz einkaufen geht.
Aber inzwischen läuft das halt so nebenbei. Das ist so eine Folie, nebenbei läuft das und man liest nochmal hier und da was, aber parallel überlegt man sich auch, wo will ich vielleicht im nächsten Jahr arbeiten, wo mache ich den Sommerurlaub, was essen wir am Wochenende, alles so, alles Normale da. Ja. Und mein Leben ist nach wie vor extrem wenig von Corona tangiert, mein persönliches.
Aber da haben wir auch vorhin schon privat, so im Vorgespräch kann man fast sagen, festgestellt, dass wir auch einfach irrsinniges Glück haben mit unseren Jobs, dass wir sowohl du und ich als auch unsere nächsten Angehörigen, sage ich jetzt mal, allesamt großes Glück haben, Jobs zu haben, die nicht gefährdet waren, zu keinem Zeitpunkt irgendwie Unsicherheiten in sich getragen haben. Das ist ja schon mal ein riesiger Faktor, den einfach Millionen von Menschen nicht einfach so haben.
Ja.
Und da ist natürlich der Einfluss...
Ja, Millionen weltweit, also auch keine Ahnung.
Möglicherweise auch in Deutschland.
Kann ich habe manchmal den Eindruck, dass es in Deutschland doch...
mehr systemrelevante Jobs gibt als anderswo auf der Welt.
Weiß ich nicht, dass es doch ziemlich vielen Leuten ziemlich gut geht. Aber das kann auch mein persönliches Umfeld sein.
Das ist so, weil wie die ganzen Kinder, die eine gute Kindheit hatten. Also Menschen.
Ja, ich lebe in einer Happy-Hippo-Bubble.
In einer Happy-Hippo-Bubble. Und deswegen hast du kein Ohr für die Probleme der Leute aus der Schicht darunter. Das ist vielleicht ein bisschen hart.
Das stimmt doch einfach nicht.
Naja, bisschen schon.
Ja?
Ja, ja, bisschen schon.
Kannst du das benennen?
Naja, dein generelles Anti-Idealismus-Verhalten.
Idealismus ist toll.
Ich wusste, dass du das dagegen vorgehen wirst.
Es ist der Motor unserer Gesellschaft. Wir brauchen ihn.
Aber nur, weil er nicht zu doll und zu unrealistisch ist.
Nee, er kann unrealistisch sein. Man darf ihn nur nicht umsetzen. Aber er ist gut, er treibt uns vorwärts, er gibt uns einen Kurs.
Man darf ihn nicht umsetzen, warum?
Ja, also es ist halt Quatsch.
Aber also, ist das so wie, wenn man so ein Glück erreicht hat, dann hat man nichts mehr, wofür sich
zum
Leben lohnt?
Nein, es ist nur, du sagst, wenn es unrealistisch ist, dann ist es halt unrealistisch. Das heißt nicht, dass man es nicht entwerfen darf. Ich finde, es ist wichtig, dass man eine Vorstellung davon hat, was ideal ist. Man muss wissen, was eigentlich gut wäre.
Bleiben wir realistisch, fordern das Unmögliche.
Meinetwegen. Ich mag den Spruch nicht. Aber
wir haben Beton gesagt. Ja. Ist das nicht von ihm? Das ist glaube ich von Che Guevara, ne?
Könnte sein.
Oder Fidel Castro.
Das ist wahrscheinlich das habe ich gerade gelesen. Das ist nicht richtig gut. Es gibt einen Typen, der sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, falsch zugeordnete Zitate richtig zu stellen.
Genau, was war das Beispiel von? Warte, ich
Churchill war ein Beispiel.
Das war nicht das, was ich meine. Loriot.
Ja. Richtig, das war auch
ein. Was war das Zitat, was angeblich ihm zugesprochen wird?
Weiß ich nicht mehr, aber er hat gesagt, es ist halt auch unrealistisch, weil das Loriot gar nicht zu Loriot passt. Weiß ich nicht mehr. Aber das ist doch geil. Also Leute, die in Pursuit of Truth sind. Toll.
Pursuit of Truth.
Sind wir jetzt bei der Declaration of Independence? Wir haben heute den 4th of July.
Pursuit of Happiness. Ja, das stimmt. Wir sind bei
Black Lives Matter.
Black Lives Matter.
Ich habe heute aufgetan, ein Zitat aus der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika, bei dem gesagt wird, es ist eine self-evident truth. We know or we believe that it is a self-evident truth that every man, die Frauen haben sie ausgeklammert, weil die gar keine Rechte hatten, is created by the mighty Godfather as equal.
Also self-evident, das ist eine
es bedarf keiner Erklärung.
Genau, das ist in sich selbst erklärt. Ja.
Man muss gar nicht drüber reden, man muss nicht drüber diskutieren, dass es völlig klar ist, dass alle gleich sind und jeder bestimmte Rechte hat und dazu gehört das Leben, Life, das zweite habe ich vergessen, und das dritte ist Pursuit of Happiness. Und das haben sie sich auf die Banner geschrieben. Und die Leute, die ihre...
1779 ja, wohlgemerkt.
Kluge Männer haben das geschrieben, keine Frauen.
Natürlich nicht.
Die Frauen mussten in der Zeit Knödel backen.
Den Knödel?
Knödel backen mussten die oder kochen.
Gab es damals Knödel in Amerika?
Warum nicht? Ja, Kartoffeln offensichtlich.
Knödel offensichtlich? Was macht das so offensichtlich? Werden die auch erwähnt in der Declaration of Independence?
Das ist doch das fucking Ding, dass Kolumbus die scheiß Kartoffeln nach Europa gebracht hat.
Ich dachte, der wollte einfach nur einen Seeweg nach Indien.
Ja, und hat die Kartoffeln mitgebracht.
Hat er die mitgenommen?
Ja.
Aus Italien. Wo ist er los? Italien,
Frankreich? Nein, Genua.
In Genua ist er gestartet, ist so Italien.
Nein, ja. Aber er ist beim spanischen König vorstellig geworden.
Ja, und
der hat von Genua gestartet.
Richtig, nachdem er in Italien... Der ist doch Italiener, oder?
Christopher Columbus, heißt der Christopher oder Christoph?
Christoph, weiß ich
nicht. Er ist lange tot, sein Skelett ist wahrscheinlich schon ziemlich angenagt.
Ich glaube, einfach pulverisiert mittlerweile. Auf jeden Fall in dem Land, wo er eigentlich... Ich glaube, der war Italiener, oder? Er hat in Italien gelebt. Und der italienische König hat so gesagt...
Ja, nicht italienisch, der spanische König.
Jetzt lass mich doch mal ausreden. Der italienische König hat gesagt, als er vorstellig geworden ist, hier, ich brauche Geld, ich will eine geile neue Route
finden.
Er hat gesagt, ey, nee, das finde ich ziemlich bescheuert eigentlich, lass das bitte sein. Und dann ist er halt weitergetingelt und der spanische König hat dann gesagt, ja,
wie hieß spannend. Der italienische und wie hieß der spanische König? Keiner weiß es, aber jeder kennt Kolumbus.
Ja, auf der Beagle, war es die Beagle? Hieß die Beagle sein Schiff?
Ist nee.
Doch.
Beagle ist ein Hunderasse.
Ja, ich glaube, die hieß Beagle.
Ja.
Google das mal, wenn du das hörst.
Kann ich nicht machen. Ich weiß, das ist geil. Ich höre unsere Podcasts auf dem Fahrrad, aber noch viel mehr beim Einkaufen vor allen Dingen.
Mhm.
Und inzwischen ist es so, dass ich mit, weil ich auch eine Zeit lang, wir hatten hier Schwund bei den Einkaufssupermärkten, einer war ein Jahr geschlossen, deswegen war ich gezwungen, weitgehend in einem anderen einzukaufen. Wenn ich da bin ich in unserem Podcast-Ding. Und wenn ich dann wieder da bin, höre ich wieder eine aktuelle Folge und ich höre sozusagen, das morpht zusammen, diese Gänge und die Regale und der greift die Tortellini und du redest in mein Ohr.
Ja.
Du bist sozusagen die ganze Zeit dabei. Ich auch. Ich selber auch, aber ich bin ja sowieso da. Das ist eine komische Erfahrung, dass ich jetzt diesen Supermarkt so doll mit uns beiden verbinde. Und dann höre ich, während ich die Haselnüsse, und wir reden halt häufig auch über den Supermarkt.
Das stimmt. Also, lieber Benni aus der Zukunft, wenn du das jetzt hier hörst beim Einkaufen. Vielleicht bist du gerade beim Einkaufen. Bring doch mal für deinen guten Freund Tim eine Flasche Cola mit, damit er sich
was zu trinken
freut.
Das tut mir leid.
Nee, ich bin.
Ich habe heute eine Flasche Cola in die Tiefkühltruhe gesteckt.
Mhm.
Bei der Arbeit, wir haben eine Tiefkühltruhe bei der Arbeit.
Dekadent, aber
gut. Und ich habe sie vergessen und dann habe ich sie doch noch erinnert. Und dann war sie schon teilweise gefroren und das war ganz schön geil. Ich trinke ja sehr, sehr selten Cola, haben wir auch schon drüber gesprochen, vielleicht. Aber wenn, dann muss sie kalt sein.
Bist du gut in Chemie und Physik so ein bisschen?
Geil, dass du das Thema anschneidest. Da laufe ich gleich aus. Aber mach jetzt mal deinen Punkt.
Du läufst aus?
Ja, ich laufe aus.
Ist das was Gutes?
Ich habe da was vorbereitet.
Okay.
Zum Thema Schule, Schulfächer. Wo, was macht man, was hat eigentlich Schule für eine Funktion und was ist
eigentlich eine Alter, okay, alles klar. Aber da möchte ich noch mal ganz kurz die folgende Frage stellen. Ich habe das mal gehabt, früher muss das nicht gewesen sein. Wenn es sehr, sehr kalt ist draußen, weil Winter ist, dann stelle ich gern größere Getränkevorräte auf den Balkon, weil dann sind sie immer schön gekühlt, ohne dass sie Platz im Kühlschrank wegnehmen. Und da war es einmal sehr, 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 sehr kalt und ich hatte eine 1,25 Liter Flasche Fanta in einer PET-Flasche.
Das ist auch echt so ein Produkt.
Ja, Fanta ist ein Produkt. Keine Einwände an dieser Stelle. Und die war wirklich sehr kalt, aber sie war nicht gefroren.
Ja.
Und jetzt passierte Folgendes. Ich habe sie reingeholt ins Warme. Ich habe sie aufgemacht. Und während quasi die Luft entwich oder der Druck entwich,
durchgefroren,
ist das Ding zu Eis geworden. Ja. Nicht vollständig, aber doch ein absolut großer Teil davon.
Warum? Kann sie ausdehnen. Vorher kann es sich nicht ausdehnen, weil es sozusagen gefangen ist. Es muss ja, wenn es Eis wird, braucht es mehr Platz.
Ja.
Und wenn es zu ist, kriegt es den Platz nicht. Und es ist die ganze Zeit schon in Spannung. Es ist so wie ganz kurz, schon heftig geteased, richtig lange kurz vorm Orgasmus. Ja. Und dann wird endlich die Flasche geöffnet und bruch, Eis.
Also, okay. Aber das heißt, wenn genug Druck in der Umgebung ist, kann man Flüssigkeiten auf Temperaturen runterkühlen unterhalb des Gefrierpunkts.
Ja, das ohne, ist doch genau das Ding, was dir Herr Wegener damals beigebracht hat. Du kannst die Sachen zusammendrücken, die Gase. Wenn du richtig viel Kraft aufwendest, werden sie flüssig oder sogar fest.
Okay, okay.
Wenn sie auseinanderziehst, in die Luft gibst, werden sie gasförmig.
Aber das ist genau falsch rum, das Beispiel jetzt, weil in dem Moment, wo du der Flasche und dem
Luft gibst... Ja, weil Eis tatsächlich mehr Platz braucht. Ja, richtig.
Ja, weil Wasser ein eigenartiges...
Anomalie des Wassers.
Gibt es mehrere von. 4 Grad Größe, Dichte.
Richtig.
Warum auch immer. Da ist einiges verkehrt. Okay, Schulfächer. Hit me.
Hit you with Schulfächer. Ich habe über 2 Sachen nachgedacht heute. Ich habe einmal grundsätzlich über Schule nachgedacht und ob eigentlich Schule eher Leute behindert oder Leute fördert. Und ich bin inzwischen immer mehr versucht, auch durch den Einfluss meiner lieben Frau, zu sagen, dass selbstbestimmtes Lernen besser, zielführender, glückselig machender ist als vorgesetztes Lernen. Aber ich habe auch an meine eigene Schulzeit gedacht und zum einen glaube ich, dass einfach Lehrer falsch Noten geben, denn es wäre so viel besser für alle Beteiligten, wenn das ganze demütigende Element rausgenommen wäre, wenn nämlich eine schlechte Note kein Urteil über dich als Menschen ist, wenn Noten nicht bewerten würden, sondern nur messen würden. Sagen wir, ich gucke einfach an, sozusagen ganz, ich messe dich einfach und gucke, wie groß du bist. Du bist 1,78 Meter. Und ich messe den nächsten und der ist halt 1,84 Meter. So ist es. Ist einfach nur ein Fakt. Aber du bist nicht schlechter, weil du 1,78 Meter bist. Und genauso kannst du einfach sagen, du kannst noch nicht diese Dinge rechnen. Und jetzt überlegen wir, ob es für dich sinnvoll ist, das zu können und wie du es besser kannst. Und dann machen wir das. Und Lehrer benoten aber sehr häufig nach Persönlichkeit, nach sehr viel Kopfnote ist mit dabei.
Halo-Effekt.
Und sehr wenig einfach nur, ich gucke, was du kannst. Wenn du es nicht kannst, gucken wir es, wie du es lernen kannst. Fertig. Es ist nicht, du bist doof, du bist schlecht, du hast ein Stigma, du bist in der Schublade.
Aber dann ist ja eigentlich gar nicht das Konzept der Noten verkehrt, sondern nur, wie sie angewendet werden.
Genau, es gibt Leute, die sagen, Noten sind verkehrt. Ich würde sagen, das Problem ist, dass mit Noten eine Wertung der Person verbunden ist.
Aber ja, auch nicht immer, oder? Also es gibt ja auch durchaus Lehrer, so denke ich, auch nach meiner eigenen Erfahrung, die das nicht auf die persönliche Ebene
ziehen. Richtig, es gibt Lehrer, die einfach sagen, okay, ich stelle einfach fest und dann arbeiten. Und das wäre eigentlich das Gute, wie die Schule gut funktionieren könnte. Wir arbeiten gemeinsam daran,
dass du
die Ziele erreichst, die du erreichen willst. Und wenn du sagst, ich bin cool damit, dass ich bei Mathe nur auf Level 4 bin, ich möchte lieber in Geschichte, richtig, weil mich das interessiert, okay, kannst du machen.
Ja, ja.
Damit kommst du auch durch und dann gibt es natürlich bestimmte...
Aber ich glaube, genau das ist der größte Knackpunkt. Ich glaube gar nicht, dass das große Problem ist, dass, also klar, es ist ein großes Problem, aber nicht das größte, dass so viel falsch benotet wird oder auf Basis der falschen Annahmen und falscher Gründe wie Persönlichkeit und so und Sympathie und Antipathie, sondern wirklich, dass auch wenn man, ich sag mal, gut und richtig benotet im Sinne von fair und objektiv, dass dann aber der nächste Schritt, den du gerade sagst, fehlt.
Genau.
Das
gemeinsam wird dann
so hingenommen, okay.
Richtig.
Tim ist schlecht in Mathe, der hat immer 4.
Ja. Und dann zack, wir sind ein Jahr später, es geht weiter, du kriegst eine 5 und eine 6.
Genau. Also, weil einem die Grundlagen fehlen.
Richtig. Sondern das erfordert halt viel Einsatz, viel Personal auch, weil du halt wirklich individuell mit den Leuten weitermachen musst und einfach nicht sagen musst, bam, hier komm von hinten, nimm mal die Langoliers und fressen alles auf und wenn du noch nicht weiter bist, hast du halt Pech gehabt. Sondern du musst, die Langoliers sind mir halt schon zum zweiten Mal eingefallen.
Ja. Aber das erstmal nicht im Podcast, ihr müsst nicht zurückspulen.
Das
aber
war bei den Beleuchteten Brüdern spielen Unravel 2. Guckt es euch an, wenn ihr dazu Lust habt. Das ist die eine Sache, dass ich irgendwie finde, Noten und Benotung können sinnvoll und gut sein, wenn man einfach nur sagt, wir gucken uns einfach alle Leute an und wir gucken, wie gut können sie Englisch sprechen, wie gut können sie Texte analysieren, wie gut können sie argumentieren, wie gut können sie mathematische Probleme lösen. Und dann sage ich mir einfach, wie gut sie das können. Und dann können wir gemeinsam überlegen, was wichtig davon ist.
Mhm.
Das ist eines. Anderes, wenn ich an meine eigene... Das ist so die Frage, sollte man eigentlich selbst bestimmen lernen? Sollte man nur das lernen, woran man Interesse hat? Wenn ich an meine Schulzeit denke und die Fächer so ein bisschen gruppiere in vier Bereiche, dann habe ich eindeutig die Geisteswissenschaften als mein Leib- und Magen-Ding. Das ist einfach mein...
ganz kurzer Einwand. Du hast ja auch Geisteswissenschaften studiert.
Ja.
Meinst du, es gab viele Leute, die irgendwie zu den ersten Seminaren gegangen sind und hinterher mega enttäuscht waren, dass es gar nicht um Geister ging? Entschuldigung, du das auch.
Nein, aber es gab viele Leute, die zu den Seminaren gegangen sind und enttäuscht darüber waren, dass es nicht nur darum geht, die eigene Meinung, die aus, ich habe mal irgendwie Per Anhalter durch die Galaxis gelesen und habe jetzt eine Meinung über die Welt und ich kann die jetzt im Seminar machen und danach bin ich Akademiker. Die haben zu Recht auf die Fresse bekommen. Da gab es viele enttäuschte Leute. Das sind die Leute, die übrigens hinterher, kein Offense gegen diesen wichtigen Berufsstand, aber ich habe es tatsächlich erlebt, dass es Taxifahrer gibt, die gesagt haben, ich habe auch mal Philosophie studiert, Klammer auf, wahrscheinlich nach 3 Semestern abgebrochen, aus genau diesen Gründen.
Oder nach 30.
Oder nach 30. Und die halt einfach, so, da hier kommt dieses Bild. Geisteswissenschaften waren mein Ding. Da bin ich aufgeblüht. Das war genau, da war meine Comfortzone.
Ja.
Da habe ich mich wohlgefühlt, da konnte ich alles besiegen und war einfach King of the World.
Was beschreibt besser die Comfortzone als da, wo man alles besiegen kann?
Da habe ich mich wohlgefühlt, das fand ich interessant. Sprachen konnte ich gut, fand ich aber super langweilig. Das ist so wie Metal-Bands, die einfach technisch sehr gut sind, aber keine interessanten Songs schreiben.
Ja.
Das ist so ein Handwerk.
Ja.
So, ja, ich kann die Grammatik, ich kann das so, aber ich kann im Deutschunterricht auf einem viel höheren Niveau über die eigentlichen Sachen legen. Ich kann was über die Welt erfahren. Bei Sprachen erfährst du nichts über die Welt. Da lernst du einfach nur etwas zu tun. Deswegen war das so. Das dritte ist Naturwissenschaften.
Naturwissenschaften, ja.
Naturwissenschaften konnte ich nicht so gut, musste mich anstrengen, um es zu verstehen, um mein Hirn rumzumachen, aber es hat mir eine krasse Welt eröffnet. Das heißt, das war nicht so, wenn man mich nicht gezwungen hätte, hätte ich davon immer so, oh, das piekst mich ein bisschen, da gehe ich weg. Ich bleibe zu Hause bei meinen Geisteswissenschaften. Aber der Zwang der Schule hat mir eine krasse Welt eröffnet und ich fand dieses ganze, alles, was ich in Chemie, die chemischen Prozesse, in Biologie und so weiter gelernt habe, so interessant und so horizonterweiternd, dass ich dankbar für den Zwang war.
Ja, ich verstehe.
Und das Letzte ist Musik und Kunst. Und Musik und Kunst war so, dass ich in die weiterführende Schule gekommen bin mit einem Gedanken von, ich kann nicht malen, ich bin nicht musikalisch, ich kann nicht singen, aber ich muss hier offensichtlich in Zeit meiner Schulzeit in solchen Kursen verbringen.
Mhm.
Und da hatte ich das Glück, mehrere Lehrer zu haben. Schaut uns gehen raus an Tillmann Wiebe und Gabi Blazi und vor allen Dingen Herrn Kaufhold, die gesagt haben, du musst nicht irgendwie so den Strich malen oder so singen oder so. Mach mal, worauf du Bock hast. Und die haben in mir, und das hat mich mein ganzes Leben lang hinterher begleitet und bereichert, den krassen Horizont der Kreativität überhaupt erst entfacht. Da wäre ich vorher nie auf die Idee gekommen. Ich habe halt vorher funktioniert und ich konnte was machen und ich konnte Sachen interessant finden und so. Aber die haben so einen Boden genährt.
Die haben quasi den Funken geworfen auf deinen.
Und andere Lehrer, die gesagt hätten, sing richtiger, sonst bist du raus, hätten das Gegenteil
bewirkt. Props und liebe Grüße gehen raus und Shoutouts an Frau Hoffmann-Behrisch, die hatte ich nämlich in der Musik und das war super scheiße.
Ja, das war richtig scheiße.
Die hat mich irgendwann mal eingesperrt, also eingesperrt und abgeschlossen in dem Musikinstrumentenraum, weil ich eine Arbeit nachschreiben musste, weil ich krank gefehlt habe beim Schreiben und es gab noch einen anderen, der auch gefehlt hatte und damit wir uns nicht absprechen, hat sie mich da eingeschlossen.
Alter!
Also,
Behrisch war ein Biest, die kam aus Ungarn.
Aus Ungarn, aus Budapest.
Ja.
Hat mich da rein und abgeschlossen und dann war ich halt irgendwann fertig und die Stunde war halt noch nicht vorbei und dann dachte ich, ich komme ja nicht raus. Und nebenbei war Musikunterricht, also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da kommt man, muss man so raus und links war diese große Doppeltür,
ich
das war
genau.
Der obere Musikraum und dann stand halt da ein Schlagzeug und habe ich mal auf die Bassdrum getreten. So, hallo. Und irgendwann hat sie mich dann doch rausgelassen. Aber vorher hat mir der andere, der noch nachgeschrieben hat, seinen Spickzettel um die Tür durchgeschoben. Das hat nichts
gemacht. Ich war mal, kennst du noch ein Sprachlabor, wie das früher war?
Ja.
Das hatte diese grünen, hässlichen Vorhänge.
Ja, genau.
Und ich war
mit im Sprachlabor. Mit der Scheibe dazwischen, ne?
Und in der Scheibe dazwischen. Und der andere, der nachschreiben sollte, war in dem anderen Raum.
Mhm.
Und wir haben einfach die grünen Vorhänge weggemacht und unsere Klausur gegen die Scheibe gepresst. Und vorher dann abgeschrieben.
Ja.
Jan Holz, schöne Grüße.
Ja, der war auch
der bei mir. Der ist ein erfolgreicher Anwalt in der Großkanzlei.
Ist das wirklich so?
Ja, ich habe gerade mit seinem Vater gesprochen.
Nein, das musst du mir gleich nochmal ohne Mikro erklären, das interessiert mich sehr.
Viel mehr weiß ich nicht.
Der war auf jeden Fall ein ziemlicher Tunichtguter, als er sitzen blieb und zu mir in die Klasse kam.
Ja, und jetzt ist er erfolgreicher Staranwalt und scheffelt die Kohle, fett.
Ja, das passt.
Ja, so ist es. Das sind die Leute, die uns lawmäßig regieren. Hein spielt abends so gern auf dem Schifferklavier, seine Lieder. Hein spielt sich in die Herzen der Mädels hinein und sie küssen den Hein immer wieder. Das hat mir Frau Hoffmann-Behrisch ins Hirn geträllert. Denn ihr Unterricht bestand darin, dass sie am Klavier saß und Lieder gespielt hat und schrecklich dazu gesungen hat. Und wir mussten wahrscheinlich mitsingen. Furchtbar.
War das ein Lied oder war es
ja,
ein...
Ja, Hein spielt abends
so gerne. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Merksatz für irgendwie...
Nein, sie saß da und hat Hein spielt abends so gerne und sie hat auch den Rhythmusland Express gespielt und das war furchtbar, aber zum Glück gab es auch noch Herrn Wiebe und Frau Blazi, die mich erweckt haben und mir die wunderbare Welt der Musik gezeigt haben und das ist für mich, deswegen schlage ich diesen langen Bogen, so ein schönes Beispiel dafür, dass ich total positive Erfahrungen in einem sehr verregelten, restriktiven Schulsystem gesammelt habe, die mich so ein bisschen aus meiner Comfort Zone over the edge gedrückt haben und mich nicht nur innerhalb der Schule, sondern für mein ganzes Leben tatsächlich krass positiv beeinflusst haben.
Positiv geprägt. Okay, darf ich mal ganz kurz...
Ich glaube, ich sollte mal in die Schule gehen und denen das sagen.
Oh, da freut man sich safe richtig doll als Lehrer, wenn man das hört. Also ganz bestimmt... Das glaube ich wirklich. Aber um mal deine ursprüngliche Eingangsfrage zu beantworten, die du ja so ein bisschen in den Raum gestellt hast, so was ist jetzt der bessere Weg und Noten und restriktiv oder frei und jeder hat, was er mag.
Ja.
Also aus meinen rudimentären Studienkenntnissen meines durchaus ja auch pädagogisch geprägten Studiengangs, den ich jetzt seit bei 3 vollen Semestern studiere, die unbefriedigende Antwort, it depends... Es kommt einfach drauf an, die Leute sind fucking unterschiedlich und es gibt sicherlich einen großen Teil von Menschen, die brauchen dieses strukturierte und geregelte, weil sie es aus sich können und weil sie von sich aus auch kein Interesse haben, über irgendwelche Tellerränder zu gucken. Es gibt ja auch Leute, die sich innerhalb der Schule, ich würde mich da eindeutig mit einschließen in Schulzeiten, mega dagegen wehren und verweigern, über Tellerränder rüber zu gucken. Auch wenn man es muss und ich mich dann einfach in einer Weigerungshaltung befunden habe, die an Arbeitsverweigerung nicht grenzte. Es war Arbeitsverweigerung, was ich einen Großteil meiner Schule gemacht habe, weil ich es nie mochte, gesagt zu bekommen, was ich machen soll. Und meistens rebelliert hat, indem ich es dann einfach nicht gemacht habe. Fuck auf die Konsequenzen. Deswegen habe ich halt auch kein Abitur und auch generell nie gute Noten gehabt. Und genauso gibt es sicherlich ganz viele Menschen, die würden mega davon profitieren, wenn es total frei wäre und man einfach sagen könnte, ja, macht, was ihr wollt. Und ich begleite euch nur auf dem Weg zum Wissen und versuche euch so ein bisschen den Schubs in die richtige Richtung zu geben, aber den Weg musst du dann letztendlich selber gehen. Und ich glaube, es ist so unterschiedlich und es gibt so viele Leute, die da, also ich glaube, es gibt einfach keinen gemeinsamen Nenner. Und deswegen gibt es keine richtige Antwort oder keine korrekte Antwort auf die Frage.
Aber das ist genau der Knackpunkt, weil das ist genau das, wo meine liebe Frau dran gerade ankert. An genau dieser Frage, ob es nicht vielleicht doch für alle besser wäre, wenn sie nicht von vornherein, also klar, wenn du schon die ersten 5-6 Jahre Schule so gedrillt wurdest, aber wenn du einfach Kinder nimmst, die noch nicht in der Schule waren und die einfach auf die Schiene setzt, mach das, was gut für dich ist und was du möchtest und ich unterstütze dich dabei und ich helfe dir und ich mache dir Vorschläge, aber ich zwinge dich zu nichts, ob das nicht doch für alle gut wäre und ob diese verschiedenen Typen, die du gerade beschrieben hast, nicht erst durch genau diese Erwartungshaltung entstehen, durch die verschiedenen Elternhäuser, durch die verschiedenen Schullaufbahnen und so weiter. Und das ist eine interessante Frage.
Super interessante
Frage.
Glaubst du,
aber wenn hier der 16-jährige Tim und der 16-jährige Benny sitzen würde, dass die ein richtiges Interesse daran hätten, was wir zu sagen haben, nicht im Sinne von, oh, Leute aus der Zukunft, wir
oder sondern, wir selber aus der Zukunft,
sondern dass sie das, was du gerade so beschrieben hast, wenn ich mir vorstelle, dass du dir das sagst, ich habe gerade gedacht, ich kenne dich ja schon so lange, das ist ja das Geile.
Ja.
Ich habe mich damals kennengelernt, als du so warst, wie du dich gerade beschrieben hast in der Schule mit dieser Verweigerungshaltung. Und ich habe jetzt gerade überlegt, wenn du dir begegnet wärst, dein 16-Jähriger, deinem 33-Jährigen, was dann passiert wäre?
Sturheit. Alle Schilder hochgefahren. Nichts will ich hören von anderen Leuten, die mir versuchen
zu sagen. Du wolltest ja gerne was von mir hören.
Ja, richtig, aber nur weil du auch eine, nicht nur, ist ja, ist das.
Und ich war ja auch ein 16-jähriger Idiot, ich war jetzt ja auch nicht der weise Gandalf.
Der nicht zaubert. Nee, gezaubert hast du nicht, aber du hast mir, oh, also pass auf, ich glaube, der große Unterschied war, dass du nie versucht hast, mich in irgendeine Richtung zu drängen.
Aber das würdest du ja auch nicht. Ich habe dich ja gefragt, was würdest du deinem 16-Jährigen ich sagen? Und du hast gesagt, du hast nicht gesagt, dass du dem was überstülpen würdest.
Nee.
Du würdest vielleicht ein Gespräch mit dem führen.
Ich glaube, ich hätte aber schon so ein bisschen das Bedürfnis, ihn zu überzeugen. Und in dem Moment, wo ich immer versucht habe, das Gefühl
hatte... Dein 16-Jähriger würde dich jetzt überzeugen?
Nein. Ich als 34-Jähriger würde jetzt versuchen, mein 16-Jähriges zu überzeugen.
Stimmt, Mai ist ja vorbei.
Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und damals warst halt nicht mein Mathelehrer, der gesagt hat, so, das musst du jetzt wissen, sondern du hast halt mit deiner dir eigenen, ich möchte sagen, freundlichen Arroganz gesagt, ja, ich habe halt mein Style of Life und der ist schon ziemlich geil und ich kann dir gerne zeigen, wie das geht und dann kannst du mal gucken, ob du dir was davon abguckst oder nicht. Deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz vergleichbar. Keine Ahnung, wenn ich mich selber... Das kommt halt drauf an, wie ich selber
zu mir stünde. Ich wünsche mir, dass die beiden jetzt hier sitzen.
Das wäre toll.
Ich mag die.
Aber ich würde lieber nochmal mit Jesus sprechen, worüber wir auch...
Ein bisschen waren wir ja auch wir selber. Wir haben heute im Keller hier Musik gemacht, als wären wir 16.
Das stimmt. Wir sind ein bisschen nochmal zurück in unsere alten Zeiten. Aber das hatten wir beim letzten Mal auch schon ein bisschen gehabt. Kleiner Callback nochmal.
Warte, ganz kurz vor dem Callback. Es ist jetzt 52 Minuten.
Wir machen gleich eine kurze China-Pause.
Ah, eine China-Pause. Eine
kleine China-Pause.
Das ist gut.
Und bevor die kommt, möchte ich noch mal einen kleinen Callback machen. Und zwar zu der Folge Alles über Jesus.
Ja.
Weil ich die jetzt...
Hast du die schon gehört?
Nicht fertig, aber ich habe auf jeden Fall den Teil
mit Jesus schon gehört. Ich hatte ein bisschen Angst vor der Folge, weil ich ziemlich besoffen war.
Nö.
Ich dachte, ich hätte ein bisschen Schwadron. Vor allem diese ganze Olaf-Scholz-Nummer war mir ein bisschen unangenehm.
Soweit bin ich noch. Nee, das ist die Folge danach. Oder?
Sackjustierung. Ich meine die genau, Sackjustierung. Jesus habe ich schon durchgehört.
Die Sackjustierung habe ich noch nicht gehört, aber Jesus habe ich kürzlich gehört und da und da haben wir darüber gesprochen, was wir Jesus jetzt fragen würden, ja, wenn er jetzt hier am Tisch sitzen, ja, würde. Und ich habe gescherzt mit dem Wasser und dem Wein, ja, und du hast nach Werten und wie war es denn mit deinem Tod und Römer. Aber eigentlich die Frage, die mir, als ich es gehört habe, sofort eingefallen ist, ich glaube, die erste Frage, die Jesus stellen würde, wie ist es, mit einem Vater aufzuwachsen, der wirklich glaubt, wenn die Frau schwanger nach Hause kommt und sagt, das war der Heilige Geist. Also,
ich dachte, du meinst jetzt Gott.
Nein, ich rede über Josef. Und
ich würde sagen, wie ist es mit einem Vater aufzuwachsen, der einen krassen Gotteskomplex hat?
Kann man bei Gott
vom Gotteskomplex sagen? Jesus muss doch echt heftig Probleme haben, zu den Erwartungen seines Vaters abzuliften. Ich meine, was hat der für ein Binnenverhältnis mit seinem Vater?
Mit seinem biologischen,
meinst du? Biologischen Vater namens Gott.
Mit seinem Erzeuger.
Ja.
Ist Gott der Erzeuger von
hier? Er muss eine Art von Spermium irgendwie in Marias Leib geschmissen haben. Hallo,
der
haben.
Kann auch, hast nee. Du nicht Bruce Allmächtig nee, gesehen? Nee, der kann nee, auch nee, den Mond groß
so geht swipen. Das so geht es nicht. Maria hat ihn geboren. Ja. Es muss ja was von Maria in ihm sein. Die Eizelle muss es sein. Er muss die Eizelle befruchtet haben irgendwie.
Ist dann eigentlich...
Jesus, mit welchen,
Jesus Gott ein Halbgott? Wieso ist Jesus ein Halbgott?
Ja, er ist so wie Hermes.
Jesus ist wie und Herkules.
Ja, ist Hermes auch ein Halbgott?
Hermes ist, glaube ich, ein Fulltime-Gott.
Nee, der ist, glaube ich, Nullgott. Der ist ein Mensch, der aber für die Götter arbeitet.
Echt?
Herkules ist auf jeden Fall ein Halbgott. Das genau. ist ein gutes Beispiel.
Der ist auf jeden Fall
ein Hermes Halbgott. Hermes bin ich mir nicht sicher.
Also Jesus ist wie Herkules.
Jesus ist ein Halbgott oder auch wie Atreus.
Wer ist der? Ach, von God of War. God of War.
Jetzt haben wir das Ende von God of War gespoilert.
Ich kenne das Ende noch gar nicht, aber danke.
Danke dafür. Ich spiele es eh nicht mehr.
Doch, habe ich vorgehabt. Egal, wir gehen jetzt in die Pause. Wir hören jetzt uns ein bisschen China-Musik an.
Lass das wirklich mit dem China und ziehst das durch.
Bleibt
das
dabei.
Ich echt klar.
Das bleibt, das heißt, aber es ist besser,
als wenn du China sagen würdest, so wie Moritz Neufer, der alte Idiot.
Das ist echt ein Idiot, Moritz Neufer. Hate geht raus an dich.
Die würde ich auch gerne mal wiedersehen.
Alter Kommunist. Wir hören uns gleich wieder nach dem Jingle. Da sind wir wieder. Zurück aus der China-Pause. Eigentlich sage ich gar nicht China, aber ich finde in dem Zusammenhang finde ich das schon ganz gut. Wir haben jetzt ein neues Bier auf dem Tisch stehen. Es ist ein Einbecker Mai Urbock. Oh, das klang hübsch. Das suche ich auch. Warte.
Das klang ähnlich hübsch.
Und jetzt das immer enttäuschende Anstoßen.
Ja, das hat man einfach gelassen, oder? Haben wir früher mit Bierdosen angestoßen?
Bestimmt. Bestimmt.
Ich weiß nicht. Ich würde das eher lassen, bei dem enttäuschenden Sound.
Man war ja früher auch noch nicht so weit und so klug.
Man
und so.
Stößt doch nur für den Sound an. Das wäre was ich unserem 16-Jährigen ich mit.
Weißt du, warum?
Hör mal auf, mit Bierdosen anzustoßen.
Weißt du, wo so das herkommt mit dem Anstoßen?
Ja, weil man sich vertraut hat, weil das Bier aus den Krügen ineinander übergeschwappt ist und dann hat man sich nicht vergiftet.
Genau.
Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das ist so eine Story, die sich irgendjemand ausgedacht hat.
Nein, ich finde das total plausibel. Beim Anstoßen schwappt
das überhaupt nicht. Dann musst du dir so anstoßen, dass es wirklich definitiv gegeneinander, ineinander schwappt.
Ja. Das waren doch auch stabile Dinge.
Krüge. Ja. Willst du so einen Krug haben? Ich habe welche da.
Nö.
Alles früher gut. Haben wir recht häufig aus diesen Krügen getrunken, als wir noch in der alten Wohnung waren.
Das stimmt.
Seit ich hier wohne, trinken wir nicht mehr aus den Krügen. Ich weiß nicht mehr, wo die sind. Wahrscheinlich sind die im Keller.
Dann hätte ich gerne einen jetzt. Ach ja, okay, wir haben, wir waren schon wieder wahnsinnig ernst. Wir haben über Kinder und Schule geredet, da kriegen wir immer schlechte Laune.
Ja.
Und du hast jetzt schon wieder dein Handy, oh Gott.
Ich lösche nur die Sachen, über die wir schon geredet haben.
Ach so, such doch mal Neues raus.
Ja, ich könnte noch anschließen an die Schule, das ist etwas Versöhnliches, dass ich so eine Art nachträgliche Versöhnung mit den Menschen aus meiner Schulklasse gemacht habe, für die ich früher nicht viel Achtung übrig hatte. Weil ich mit einer lieben Scheiße mit einer Kollegin zusammenarbeite. Hier sind Kirschen, wenn du möchtest.
Danke.
Mit einer Kollegin zusammenarbeite. Magst du Kirschen eigentlich oder nicht?
Mittel.
So?
Das ist okay.
Okay, können wir auch noch später drüber reden. Kirschen ist auch ein extra Thema für sich. Die ich sehr mag, die sehr anders ist als ich und wir reden halt auch über so alltägliche Themen, so ähnlich wie wir hier. Es kristallisiert sich voll raus, dass sie genau eine von denen war, für die ich einfach zu Schulzeiten so gedacht habe, oh Leute, die so liebe, bisschen graumäusige, hatten immer ihre Marker dabei, um die wichtigen Dinge zu markieren, haben immer noch ein Referat gehalten, um ihre Note zu verbessern. Und ich habe damals immer gedacht, es kann doch nicht sein, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, mit einem Referat seine Note zu verbessern.
Meinst du so ein klassisches Pferdemädchen?
Ja.
Ja.
Es ist ein klassisches Pferdemädchen. Lieb, tut niemandem was.
Ja.
Liefert nicht so richtig heftig im mündlichen Bereich ab, schreibt dann Mama okay, Klausuren. So.
Und die hast du früher verachtet?
Nicht
oder?
Verachtet, aber ich habe schon so ein bisschen, man ist offen, ne? Man kriegt so positives Feedback, man hat lauter Hormone, die durch den Körper spülen, man denkt, die Welt gehört einem und die anderen gehen so ein bisschen an den Rand. Man lässt es sie nicht spüren, weil man ein decent person ist, aber man fühlt es doch in sich. Und jetzt sitze ich da mit der und wir haben beide mehr oder weniger denselben Job. Wir können über dieselben Sachen reden. Ich habe das Gefühl, sie ist einfach voll bei mir da. Und da denke ich, toll. Die Wege haben irgendwie, ist es egal, wie du damals warst oder wie ich damals war.
Ist der spannendere Gedanke ist doch, warum war man als Kind so assi und wenig weitsichtig und hat es nicht gesehen?
Genau das ist es. Ich denke, wenn ich mit der in der Schule gewesen wäre, dann hätte ich nichts für die übrig gehabt.
Ja.
Vielleicht auch zu Recht, vielleicht hat sie mir in meiner damaligen Zeit Peergroup-mäßig einfach nichts geboten.
Bestimmt sogar
aber,
nicht.
Aber wie schön, dass das langfristig einfach nicht so einen Unterschied macht. So unterschiedlich wie wir waren, sind wir jetzt an demselben Ort, machen dieselben Dinge, können uns auf Augenhöhe begegnen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nachträglich mit Melanie Lange versöhnt habe. Schöne Grüße.
Du bist heute weit und heftig dabei, Vor- und Zunahmen zu nennen. Da hast du,
das bin ich immer.
Aber heute ganz besonders toll.
Es könnte sein, dass Melanie diesen Podcast hört.
Liebe Grüße, das würde mich sehr freuen. Ich bin übrigens Tim und ich
aus der Stufe unter dir
und habe denselben Nachnamen wie du. Crazy.
Stimmt.
Crazy shit.
Ich mochte Melanie, aber sie war sehr grau.
Weiß sie, ist sie das bewusst? Hast du das Gefühl, dass sie sich, dass sie da so selbstreflektiert ist?
Inzwischen auf jeden Fall.
Ja. Okay. Ja, vielleicht wäre das etwas, was man seinem 16-Jährigen Ich auf den Weg geben sollte, dass man irgendwie versuchen sollte, hinter solche Fassaden zu blicken. Und
ist es das wert? Hätte dein 16-jähriges Ich was davon gehabt, weil das hinter die
vielleicht,
Fassade
von... Vielleicht nicht dein 16 oder mein 16-jähriges Ich, aber das 16-jährige Ich von Melanie Lange. Ist es nicht das, worum es bei dem Thema geht? Also das wäre doch bestimmt ganz nice gewesen, trotz ihrer Graumäusigkeit.
Da sind wir wieder bei gesehen
werden. I see you, genau. Exakt.
Ich glaube, Melanie Lange wollte gerne gesehen werden.
Ja, jeder will das. Mhm. Jeder.
Und jeder, ich habe sie verwehrt. Es tut mir leid, Melanie.
Aber man muss auch einfach mal sagen, dass auch...
I wronged you
ist hübsch.
Aber ich war auch sehr mit mir selber beschäftigt.
Ja, und das sind ja die allermeisten Leute in dem Alter. Und das Wichtige ist nicht, dass alle sehen, sondern dass jeder wenigstens so 1, 2, 3, 4 Leute hat, die einen sehen. Das reicht ja.
Was hatte sie, Jurider Träger?
Siehst du, guck mal. Man muss doch jetzt nicht irgendwie sich selber vorwerfen, irgendwie im Nachhinein. Ich weiß ja,
wer Jurida ist ein geiler Name, oder?
Ja, Jurida ist komisch.
Habe ich nie überlacht.
Also das Wichtige ist doch nicht, dass man sich selber Vorwürfe macht, dass man vielleicht nicht alle Leute gleichermaßen cool behandelt hat. Sondern es wäre ja einfach gut, wenn jeder einfach jemanden hat.
Das stimmt.
Deswegen ist ja Mobbing schon auf. So systematisches Mobbing so irrsinnig fürchterlich.
Fürchterlich?
Also wirklich? Wirklich, wirklich, wirklich
schlimm. Gemobbt habe ich nie. Auf jeden Fall nicht bewusst.
Ja, absichtlich. Ja, nicht aber gezielt. Es gibt ja quasi in der Wissenschaft auch verschiedene Arten und Abstufung von Mobbern. Es gibt ja auch wirklich die Leute, die dabei stehen, das mitkriegen und nichts sagen.
Ja.
Die sind ja auch irgendwie Teil davon. Mhm. Und auch die und möglicherweise sogar die noch schlimmer als die Mobber selber.
Nein.
Sind die Mobber selber lass sind mich schlimm. Ausreden. Die Mobber aus Sicht des Gemobbten sind möglicherweise die, die dabei stehen, das mitkriegen, also vor dem man bloßgestellt wird, die sich aber nicht positionieren und äußern, schlimmer als diejenigen, die einfach von vornherein sich assi und kacke verhalten. Weil die kann man schnell abschreiben und sagen, ja okay, das sind halt irgendwie schlechte Leute und Arschlöcher.
Da sind wir wieder bei deinem Dickpick-Show von Regina Polanski.
Das ist aus verschiedenen Arten lustig. Erstmal heißt sie nicht Polanski, sondern... Polanski. Und du sagst Polanski wie Roman Polanski, der Typ, der nach oder mit ziemlicher Sicherheit Minderjährige sexuell angegangen ist. Hervorragend.
Aber weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Ne? Ja. Die sagen, die schlimmen, die ganzen Leute, die nichts tun. Und wie komisch.
Wobei das nicht die Grundaussage von Paulina Ramonski ist. In dem
Fall. Ramonski? Gab es nicht auch noch, wie hieß diese Sängerin? Ramona, das war so ein Duo.
Oh, ich kenne auf jeden Fall keine Sängerin,
Ramona,
die
Ramona so eine Schlagermäßige. Egal. Ich saß jahrelang mit denen jeden Tag zusammen in einem Raum.
Ja.
Und ich habe sie so wenig gesehen.
Mhm.
So wenig gesehen, dass ich jetzt zum ersten Mal darüber nachdenke, dass Jorina ein ungewöhnlicher und irgendwie schöner Name ist.
Ja. Kann ich total nachvollziehen.
Ich habe die ausgeblendet, obwohl sie da waren die ganze Zeit. Sie saßen vor meiner Nase. Warum habe ich mich gar nicht mit denen beschäftigt? Außer vielleicht mal mit einem smarten Joke hinter Brücken.
Ich weiß nicht, warum. Ich glaube wirklich, dass das ein großer Aspekt ist, dass man in der Zeit so viel mit sich selbst zu tun hat und sich ganz doll über seine Peer Group identifiziert und deswegen auch wenig Blick hat für Leute, die sich außerhalb dessen befinden. Das ist meine persönliche Vermutung, aber ich bin auch kein Pädagoge. Können wir kurz über Gewinnspiele reden?
Ja.
Mir ist aufgefallen, das weißt du sicherlich nicht, weil du ja kein Fernsehen mehr guckst, aber es ist mittlerweile so, bei ProSieben zum Beispiel, bei TAF, gibt es immer noch, verrückterweise. Das ist wirklich irre, wie lange es schon TAF gibt. Hat sich auch nicht großartig verändert, abgesehen von den Moderatoren.
Und die sind immer noch die gleichen, wer ist denn das?
Die haben sich geändert. Hat sich nicht groß verändert, außer die Moderatoren. Okay?
Okay.
Daniel Aminati macht das ab und zu
noch. Ich folge dir.
Gut. Manchmal dauert es ein bisschen, aber solange du den Weg findest, ist alles gut. Und da gibt es jeden Tag eigentlich vor jeder Werbung das Gewinnspiel, dass wenn man jetzt anruft oder eine SMS sendet mit der richtigen Lösung, irgendeiner beknackten Frage, die jeder beantwortet. Ich glaube, da muss man nicht mehr eine Frage beantworten. Man will einfach nur teilnehmen und ruft da an und muss die richtige Leitung treffen. Und dann gewinnt man, und das ist kein Witz, man gewinnt eine PlayStation 4 Pro, eine Xbox One, ein Gaming-PC, ein Gaming-Laptop und 5.000 Euro im Bar.
Alles zusammen?
Alles
Warum
zusammen.
Warum behauen sie alle der
genau, denselben genau Augen? Das ist das Ding, wo ich mir denke, wann hat es angefangen, dass die Gewinnspiele im Fernsehen so übertrieben sind, so wirklich völlig jenseits von allem. Keiner braucht das alles gleichzeitig.
Die sollten es lieber verteilen, wenn mehr Leute happy und...
Exakt. Man könnte auch einfach sagen, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, 6 Gewinner zu küren, aber das tun sie nicht.
Das war doch gerade ein Blitz auf dem Bildschirm,
oder? Ja, aber das geht auch nicht weiter.
Doch.
Es geht weiter. Geht's weiter?
Er schreibt fort.
Es geht weiter.
Okay. Es geht weiter mit dem Podcast der beleuchteten Brüder.
Genau, es geht weiter ohne Unterbrechung. Also, man könnte auch einfach irgendwie geile 6 Einzelgewinne drauf machen, wo sich jeder freut sich über eine dieser Sachen, aber nein, sie machen alles auf einmal. Und meine Theorie ist, dass es angefangen hat mit Stefan Raab und Schlag den Raab.
Ja.
Weil bei Schlag den Raab, vielleicht erinnerst du dich, war es ja so, dass ein Kandidat hat Stefan Raab herausgefordert und der konnte 500.000 Euro gewinnen.
Ja.
Wenn Stefan Raab gewonnen hat, konnte der nächste Kandidat der nächsten Ausgabe eine Million gewinnen. Richtig. Und so weiter. Und ich glaube, der Maximalbetrag, der mal gewonnen wurde, war 2,5 oder 3 Millionen. Mhm. An einem Abend. Das ist ja schon mal ein geiler Gewinn. Und entsprechend der Stufen, wie viel Geld die Leute gewinnen konnten, haben sie das jeweils gleiche Auto in der dann jeweils vorhandenen Zahl verlost. Also beim ersten Mal haben sie ein Touran oder Renault Megane mit der besten Ausstattung, die es gibt, verlost und in der nächsten, wenn Stefan Raab gewonnen hatte, 2 davon und wenn er gewonnen hatte, 2 davon, wenn er wieder gewonnen hatte, 3 davon und man konnte halt irgendwann 5-mal das gleiche Auto gewinnen. Was für ein Schwachsinn. Da gewinnt man, ja, extrem hohen Wert, aber auch viel Arbeit, die da irgendwie hinter steckt, weil wer braucht 5 Autos? Man will doch 4 davon sicherlich dann verkaufen oder alle 5 vielleicht auch.
Ja, totaler Quatsch. Stimmt, ich erinnere das, dass ich das damals schon Käse fand.
Das war richtig, richtig übertrieben. Ich habe das nicht ganz verstanden, was es sollte. Und vielleicht ist es so ein bisschen so der ProSieben-Spirit, den Stefan Raab da noch reingewürzt hat.
Ja, aber Stefan Raab, das war auch so dieses megalomanische, einfach immer mehr, immer heftiger. Auch so ein bisschen so, ja, das Geld schreibt sich fort und die Nummer der Autos, die Anzahl der Autos auch. Vielleicht ist es so. Aber es ist schon komisch, dass Daniel Aminati richtig viele verschiedene Konsolen und PCs verschenkt. Hast du das schon mal mitgemacht?
Nein. Ich bin nie ein Gewinnspieltyp gewesen.
Hast du schon mal ein Gewinnspiel mitgemacht?
Ich habe bestimmt schon mal hier und da ein Gewinnspiel
mitgemacht. Hast du schon mal Lotto gespielt?
Nee, noch nie.
Ich schon.
Meine Eltern spielen seit wahrscheinlich mittlerweile 40 Jahren, na nicht ganz, vielleicht 38 Jahren, zweimal die Woche Lotto.
Und?
Ohne nennenswerten Erfolg. Sie haben einmal 1000 D-Mark gewonnen beim Lotteriesparen. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber das ist halt auch irgendeine Gewinnspielvariante. Und da kann man dann auch, wenn man gelost wird, gewinnen. Und ich weiß es noch genau, dass wir aus dem Urlaub nach Hause kamen und dann gab es die Postnachricht, dass 1000 Mark gewonnen wurden. Große Freude. Und ich glaube, zwei Tage später ist der damalige Kühlschrank kaputt gegangen. Und dann waren das halt dann die 1.000 Euro für den neuen Kühlschrank, 1.000 Mark für den neuen Kühlschrank. Und meine Eltern haben sich fürchterlich geärgert und ich habe das immer nicht verstanden, warum die sich so darüber ärgern, weil der Kühlschrank wäre ja trotzdem kaputt gegangen und sie hätten das Geld nicht geschenkt bekommen, in dicken Anführungszeichen. Und meine Eltern haben sich so geärgert. Oh, da gewinnt man mal 1000 Mark und dann muss man es gleich ausgeben für irgendwas, was man sich nicht ausgesucht hat.
Ja, vielleicht hatten sie schon überlegt, was sie sonst mit dem Gewinn machen.
Ja, aber...
Und das war dann verloren in ihrem Kopf.
Ja,
aber es ist trotzdem nicht zu Ende gedacht.
Genau, weil es bleibt ja eigentlich nur Positives.
Liebe Eltern Lange, ihr habt damals nicht zu Ende gedacht. Euer Sohn schon.
Da habt ihr echt versagt. An der Stelle. Ansonsten waren die liebevolle Eltern, die es hier und da nicht besser wussten. Aber das kann wahrscheinlich jeder Mensch irgendwie sagen. Ich meine, wessen Eltern machen keine Fehler?
Ich habe jetzt 9 Kirschen gegessen, während wir diesen Podcast aufgenommen haben. Ich habe einen Kirschekel früher mal gehabt. Ich habe keine Kirschen gegessen. Ich habe liebte Himbeeren, ich liebte Erdbeeren, ich habe das alles gemampft. Und Kirschen mochte ich nicht. Und es gibt keinen Grund, weil ich sie niemals probiert habe. Ich hatte so einen
heftigen Ekel. Das kenne ich mit ganz vielen Sachen. Deswegen habe ich, bis ich 19 war, noch nie eine Tomate gegessen. Ja. Oder einen Joghurt.
Und ich hatte es so aus Kirschjoghurt und Kirschkuchen, wo diese schlabberigen Hüllen sind, die so eklig sich anfühlen. Aber frische Kirschen... lecker
schmecken.
Lecker schmecken. Ich mag Kirschen, aber frische Kirschen sind voll geil. Und eigentlich sogar noch geiler als Erdbeeren und Himbeeren. Das im Kern nervt halt, aber so what?
Nee, das ist aber besser als Erdbeeren sind sie auf jeden Fall nicht. Erdbeeren ist schon ziemlich superior Obst auf jeden Fall.
Ich mag Himbeeren lieber als Erdbeeren.
Himbeeren lieber als Erdbeeren?
Ja. Weil das heißt, jeder mag Himbeeren lieber als Erdbeeren.
Sind die Erdbeeren zu hart?
Nee, aber Erdbeeren sind ein bisschen. Also Erdbeeren sind schon richtig geil, aber Himbeeren sind noch so mehr im Premium-Segment unterwegs.
Die sind nicht so, so geschmacksintensiv in der Regel auch.
Oh doch.
Mm-mm. Eher so eine weiche, süße, gallertartige Masse. Oh, ich möchte dir übrigens einen geilen Trick sagen. Den habe ich jetzt im Urlaub gelernt. Ich hoffe, wir kriegen ihn zusammen. Wenn du mal grillst, ne?
Mhm.
Du magst Feta.
Mhm.
Muss man Feta in Alufolie einpacken. Mhm. Und diesen Feta tränkst du in Öl.
Du machst Gemüse dazu.
Nee, Gemüse braucht keiner. Salz, Pfeffer. Balsamico zu, rauf auf den Grill. Perfekt, das ist das geilste Essen der Welt. So lecker. Kleiner Kochtipp von eurer Kochmaus hier draußen. Das Programm hakt mal wieder, aber wir haben ja schon aus der Vergangenheit gelernt, dass wir das ignorieren sollten, weil das alles gut funktioniert und das nicht jedes Mal erwähnen. Aber trotzdem haben wir mal einen kritischen Blick in die Richtung. Aber ich wollte gerade noch was anderes sagen, als du mit deinen Kirschen gekommen bist. Erdbeeren, Sammelnussfrucht, habe ich nicht gesagt, aber kann man mal erwähnen bei der Gelegenheit.
Erdbeernüsse.
Nee, Sammelnussfrucht ist der richtige. Aber das ist kein Zeichen eines guten Menschen, der meint, das jedes Mal erwähnen zu müssen.
Ja, das finde ich auch. Grüße gehen raus an Mucki.
Liebe Grüße. Ach ja, stimmt, ich wollte auch irgendwann mit dem Zu- und Nachnamen erzählen. Fuck, ich bin völlig raus.
Es macht Grüße gehen auch raus an Sebastian Heyer. Ich hoffe, du hattest vor 2 Wochen einen schönen Geburtstag. Oder vor einer Woche, das ist mir noch nicht.
Jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, lieber Sebastian Heyer, hast du Geburtstag. Und wenn du das vielleicht mal irgendwann hörst im Jahr 2022, bitte wisse, dass wir an dich gedacht haben.
Ja.
Wisse? Hübsch.
Ja.
Hübsch. Sehr hübsch.
Wir haben dich erkiesen. Erkoren, wir haben dich erkoren. Ja. Wir erkiesen dich jetzt.
Wir erkiesen dich jetzt als Hauptgeburtstagskind des 4. Juli.
Ja. Mehr noch als die Independence-Deklaration.
Ja, ist Roland Emmerich. Oh, genau. Diesen Film habe ich geliebt als Kind. Independence Day. Oh, toll. Ich dachte, toll.
Am 7. auch noch Geburtstag, das wäre ja heftig.
Roland Emmerich? Ja. Vielleicht, weiß ich nicht, wann der Geburtstag hat.
Du hast ihn geliebt, ne? Mhm. Ich weiß, dass wir im Kino waren, wir hatten die Tickets im Adventskalender.
Mit wir meinst du nicht mich? Also nicht dich und mich.
Meinen anderen Bruder. Und mein Vater hat sich tierisch aufgeregt über die Rede, die Bill Pullman gehalten hat.
Amerika! Ja. Und die
Amis und wie das geschrieben war und alles. Und meine Mutter hat gesagt, ach, jetzt red doch den Kindern hier den Film nicht madig. Ist doch klar, dass da irgend so ein... Es ging um Aliens und so. Und ich dachte, ja, stimmt, Mama. Und jetzt denke ich, ja, ihr habt beide recht. Aber es wäre echt nicht nötig gewesen.
Mochtest du Armageddon? Damals, als er aktuell war?
Das einzige Coole, woran ich mich erinnere, ist, dass Steve Buscemi Space Crazy gegangen ist und rumgeballert hat.
Und die Atombombe geritten ist.
Richtig. Ansonsten, glaube ich, war der Film einfach nicht so interessant.
Das war, glaube ich, mein Lieblingsfilm damals.
Aber er kam gleichzeitig mit Deep Impact.
Kurz danach,
und ja. Deep Impact hat auf jeden Fall krass verloren.
Weil mega.
Deep Impact nicht so flashy und geil war und nicht Steve Tyler hatte, der sich um sein Leben gesungen hat.
Ich liebe diesen Song bis heute. Ohne Witz.
Ich habe so häufig einen Ohrwurm davon.
Das ist auch einfach ein schönes Liebeslied. Ich glaube, er hat das gar nicht selber geschrieben, der Steven. Hat er, glaube ich, nicht. I don't want to miss a thing.
Ja.
Ich war mal auf einer Geburtstagsparty, ich möchte sagen, so, naja, 98 kam der Film, ne?
If I dream again, the sweetest dream will never do, I would still miss you, baby.
Ja.
Selbst wenn ich von dir träumen würde. Ist auch klar. Traum.
Ich war 12, als der Film rauskam, entsprechend auch, als das Lied rauskam.
Ja.
Und da gab es halt, das war ja so zwischen Kindergeburtstag und Jugendgeburtstags mal, ne? Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Wie nennt man das denn?
Ja.
Jugendgeburtstagsfeiern, richtige Partys. Jedenfalls war ich da auf einer Geburtstagsparty von einer Klassenkameradin und da hatte ich mir an dem Tag oder einen Tag vorher die Maxi-CD gekauft von diesem Song. Und
Maxi-CD ist geil.
Und wir haben auf dieser Feier dieses Lied in Dauer-Repeat gehört für ungefähr eine Stunde.
Oh, sowas kenne ich auch noch.
Dauerhaft immer wieder von vorne. Pretty Fly for a Wild
Guy, 60 Mal hintereinander.
Ja, und da denke ich mir auch so, ja, kann ich heute immer noch machen. Also locker jetzt eine Stunde Don't Wanna Miss a Thing. Ich performe sie jedes Mal, als würde mein Herz
gut dranhängen. Was soll man das mal spielen im Keller?
Ja, das ist ein guter Song.
Das spiel ich Ben mal. Affleck, Alter, in seiner jüngsten Rolle. Ich erinnere an den Film. Das war doch der Film, mit dem er berühmt geworden ist. Hm. Hatte der vorher schon was?
Das weiß ich gerade nicht so aus dem Kopf, aber weiß ich nicht.
Ich erinnere sehr genau an den Film. Das war so ein Aha-Erlebnis. Ich war so gepolt darauf, dass Filme, die auch eine tragische Komponente haben oder was Schlimmes haben, dass mir die nahe gegangen sind.
Ja.
Und ich weiß, dass Bruce Willis sich am Ende opfert.
Ja, um Ben Affleck unter anderem zu retten.
Und das war ein ganz intensiver Moment für mich, dass es mir völlig egal war.
Ehrlich? Damals schon? Ja.
Dass ich dachte, ich hatte richtig doll dieses von... Das ist Bruce Willis, danach dreht er den nächsten Film. Es war irgendwie so...
Du hast Moment, die Rolle und den Schauspieler.
Nein, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hat mich der Moment nicht genug gepackt, um mich richtig dran zu binden. Und das war, ich glaube, deswegen bewerte ich den Film auch insgesamt im Nachhinein ein bisschen negativ, weil das für mich so ein... Der erste Film war, bei dem ich so ein bisschen nicht wie ein Kind, völlig unreflektiert...
Es läuft.
Nicht als Kind völlig unreflektiert, einfach nur in Staunen davor saß und das alles so direkt ungefiltert wahrgenommen habe, sondern irgendwie so war so, ja, okay, jetzt opfert er sich halt.
So. Also erstmal war Armageddon der allererste Film, bei dem ich im Kino geweint habe. Und zwar wegen genau
Bruce Willis.
Wegen Bruce Willis. genau in dieser Szene, weil ich, er verabschiedet sich ja noch von seiner Tochter.
Ja, Lufthalle. Aber es ist auch so, dass es ist ja auch so aufgebaut. Er ist ja von Anfang an irgendwie derbe, der... So,
ich war
das
12.
Ist sein letztes großes Yahoo.
Ja, ich habe das doch nicht durchschaut mit 12 Jahren.
Ja, ich glaube, das ist genau das Ding. Ich habe es mit 13 Jahren durchschaut.
Ich hätte es wahrscheinlich mit, 5, mit 17 noch nicht durchschaut.
Das hat mich auf ein höheres Level der Evolution gebracht. Das war für mich wirklich genau dieses Ding von... I get it. Und es ist sinnvoll. Und es ist dramaturgisch sinnvoll. Weil, wo kommt er her? Was hat er vorher? Was hat er für Verhältnisse zu seiner Tochter? Wie war es mit Ben Affleck im Laufe des Filmes? Und jetzt ist das sozusagen sein... Und damit ist er durch.
I get it, Armageddon, hast du gedacht. Ja. Also ganz kurz, vollständigkeitshalber, so wie ich vermutet habe, ich habe mich aber nicht getraut, es zu sagen, weil ich mir nicht ganz sicher war. Ben Affleck hat noch vor Armageddon Good Will Hunting gemacht.
Ach so.
Und okay. Er hat im Film, nicht in der Serie, im Film Buffy the Vampire Slayer mitgespielt. Und er war auch neues. Ja, noch viele Jahre, bevor es die Serie gab. Und 1989 hat er in Field of Dreams, Feld der Träume, auch schon mitgespielt. Und davor auch noch so ein paar kleinere Sachen. Also der war nicht, der ist, das war nicht sein großer Durchbruch. War eher Good Will Hunting sein großer Durchbruch.
Genau wie mit Damon.
Auch übrigens, heute Best Buddies. Das möchte ich vielleicht heute noch mal ganz kurz mit dir besprechen, weil ich glaube, du bist ein interessanter Gesprächspartner dafür. Ich habe mir jetzt in den letzten anderthalb Wochen zum ersten Mal nach vielen, vielen, vielen Jahren Batman Begins und Batman The Dark Knight angeguckt.
Ja.
Dark Knight Rises kommt noch. Das war jetzt wegen Urlaub, ist es jetzt verschoben gewesen. Aber... meine These ist, Batman Begins ist der deutlich bessere Film als The Dark Knight.
Ja, das sehe ich auch so. Ich dachte, ich wäre da alleine damit.
Nee, bist du nicht.
Batman Begins ist für sich genommen ein sehr, sehr guter, runder Film.
Genau. Wobei der auch so ein paar Längen hat, den hätte man auch ein bisschen kürzen können.
Wahrscheinlich.
Aber auch so mit dem Twist am Ende, Ra's al Ghul und wir sind alle Ra's al Ghul und alle haben es überlebt, alle wesentlichen Leute und... man muss etwas zerstören, um was Neues erschaffen zu können. Das ist ja, also ich finde das ein bisschen interessanter als der Joker, der einfach sagt, Chaos, Chaos, Chaos. Wir wollen nur Chaos. Und vor allem, was mich am allermeisten stört, ist, dass der zweite Batman-Film nicht Batman heißen dürfte, sondern eigentlich müsste der Joker heißen. Weil der ganze Film...
hat nicht viel mit Batman zu tun, das stimmt.
Genau, also ich würde behaupten, der Joker ist öfter zu sehen als Batman.
Das weiß ich nicht. Kann sein. Also... das ist geil an dem Joker, es ist halt schon so, ich glaube, wenn man den Film mit 17 sieht, dann ist das schon ein krasser Augenöffner, weil er schon ein interessanter Bösewicht ist.
Ja.
Genau wegen dieses Twists, genau weil er sagt, ich bin nicht, ich habe kein Motiv und dadurch hat er auch diesen Schrecken viel mehr.
Aber ein Twist
ist das, Geilste
an Bedarf. Stopp, ich muss hier ganz kurz einhaken, weil da ist es kein Twist. Da ist es eigentlich von vornherein so etabliert. Es ist ganz früh im Film, wo Alfred zu Bruce Wayne sagt, manche...
Some people just want to see the world burn.
Genau, manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen.
Ja, aber die Puzzleteile fallen halt schon zusammen, weil du gehst dem schon ein bisschen auf den Leim. Das erste Mal erzählt er seine Geschichte, wo er seine Narben hier hat.
Von seinem Vater.
Und das Beste an dem Film finde ich wirklich genau dieses. Dass er dreimal diese Story erzählt und sie ist jedes Mal anders und du checkst halt einfach... es ist nicht das. Es ist nicht die schlimme Kinder. Es ist auch egal, wo er sie hat.
Es geht nicht um Fakten.
So, genau. Und es geht dieser Wahnsinn und dieses Chaos. Und gleichzeitig hat er ja total in diesem ganzen Wahnsinn als einziger irgendwie so einen Kompass und so eine Rationalität. Das ist schon gut. Und es ist wirklich, wirklich ja sehr gut.
Und er ist auch derjenige von den beiden, der viel früher kennt, ohne... also es gibt dich nur, weil es mich gibt und umgekehrt.
Ja.
Und Batman selber
und sieht das ja gar nicht. Du hast recht, eigentlich ist es der Joker-Film und Joker hat eigentlich auch irgendwie die Upper Hand über Batman die ganze Zeit bis zum Schluss.
Ja. Und dann wird er aber ja eigentlich nur, also seine Pläne werden ja nur deswegen vereitelt, weil New York ist ja nicht, Gotham City, sich anders verhält, als der Joker es predicted, indem er halt sagt, hier zwei Schiffe, ihr könnt euch gegenseitig in Luft sprengen. Ja,
genau.
Wenn ihr es bis Mitternacht nicht macht, sterbt ihr beide, also beide Schiffe werden gesprengt.
Und dann schmeißen sie das aus dem Fenster.
Genau, der große, schwarze Bandenchef aus dem Gefängnis. Bisschen klischee-mäßig, genau. Der sagt, gib mir das, ich mache jetzt das, was du schon vor 10 Minuten hättest machen sollen, wo man so denkt, ja, okay, das ist Film, ne? Also,
aber ich finde, dass einfach als Erzählung gut. Ich finde, man kann sagen, es ist ein bisschen vorhersehbar und es ist ein bisschen convenient, wie die Geschichte erzählt, aber es ist gut. Aber Batman Begins hat mich noch mehr fasziniert, wie es reingezogen wurde. Und dann kommt tatsächlich ja The Dark Knight Rises und da habe ich schon mal ein langes, langes Gespräch mit einem Cineasten drüber geführt, warum ich den Film eigentlich am besten von den dreien finde, aber gleichzeitig finde, dass er die gesamte Trilogie ruiniert, weil er so krass konsequenzenlos ist. Bei The Dark Knight Rises habe ich mich im Kino so krass gefühlt, das ist mir so in die Eingeweide gegangen wie sonst nichts. Der Film ist 2,5 Stunden lang oder sowas. Mhm. Er ist die ganze Zeit deprimierend und grau und haut dir die ganze Zeit in den Magen und du fühlst dich einfach nur, es hat mich körperlich verunstaltet, dieser Film. Und das fand ich echt krass, wie der das geschafft hat. Er ist so, boah. Aber am Ende ist diese ganze geile Story, die diese Trilogie eigentlich erzählt, von wegen braucht die Stadt eigentlich Batman oder braucht Batman die Stadt nur Batman, um sich selber irgendwie zu heilen? Und wie ist eigentlich
Batman was ist, oder nur ein Symbol?
Ja, und ist genau, und was macht das Symbol damit? Und am Ende ist es aber so bescheuert zu Ende erzählt in The Dark Knight Rises. Mhm. Weil ja genau das gesagt wird, du brauchst nicht, aber am Ende ist es halt doch dieser Polizeityp, der dann Robin wird und der die Batcave entdeckt. Und ich finde, die hätten einfach da alle Stränge losreißen müssen und sagen, okay,
Batman ist weg aus der Welt.
Weg, Schluss. Und es gibt so ganz viele, es gibt diese spannende Szene auf der Brücke, wo mit den Kindern in dem Bus, wo es mega lange aufgebaut wird, aber am Ende spielt es alles keine Rolle, was passiert, weil am Ende Batman mit der Atombombe in die Luft fliegt oder so. Mir ist das irgendwie, nach dem Kinobesuch habe ich ganz lange diesen Film verarbeitet und immer mehr Ebenen sind sozusagen runtergefallen und der Film ist in meinen Händen zerbröselt. Und das Schlimmste ist die allerletzte Szene.
Mit Alfred. Ihm, wo sie sich zuposten.
Ja.
Und er hat es
doch. Und ich verstehe, weil Michael Caine ist so geil spielt.
Ja.
Der Hintergrund ist Michael Caine, Alfred, der Butler, der treue Diener, sagt eines Tages, er macht sich immer mega Sorgen um Bruce Wayne und sagt, eines Tages hoffe ich einfach nur darauf, dass ich dich irgendwo an einem anderen Ort treffe und sehe, dass es dir gut geht. Und dann zeigen sie ihn in einem Pariser Café sitzen und sein Meme spielt es so fantastisch und dann muss der Film schwarz werden.
Ja. Ja, du hast recht.
Zeigen sie fucking Christian Bale, wie er da wieder Dandy rumsitzt.
Ja, stimmt.
Sie müssen das im Ungefähren lassen.
Ja, das wäre super. Das wäre auch viel besser, also hätte besser zu Christopher Nolan einfach gepasst.
Das stimmt. Es wäre das gleiche Ding wie der Kreisel bei Inception gewesen. Also das einfach offen lassen. Aber dazu kommt halt, dass Michael Caine so guckt. Und es gibt diesen Moment und es geht beides.
Ja, du hast recht.
Er macht es nur ganz subtil.
Ja.
Und das ist nur eine Kleinigkeit, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dass der Film kein Gefühl für die eigene Gesamterzählung hat.
Ich glaube, da gab es auch so ein bisschen produktionstechnische Differenzen und Schwierigkeiten. Es war ja eigentlich auch eingeplant, dass Heath Ledger nochmal einen Auftritt hat, so habe ich mal gehört. Das musste ja relativ spontan umentschieden werden und ich glaube, eigentlich wollte Christopher Nolan den Film auch gar nicht mehr machen, aber er hatte halt für 3 Batman-Filme unterschrieben, das war irgendwie auch noch so eine Sache. Okay, ein bisschen Nerd-Talk über Batman, aber das kann man ja auch mal machen, weil Batman
ist ja auch am Ende des Podcasts.
Ich weiß nicht genau, Batman hat irgendwie so einen krassen Sonderstatus bei Superhelden, den ich nicht ganz verstehe. Ich finde Batman ganz cool, aber ich finde Batman ist einfach kein cooler Superheld.
Doch, ich kann das voll verstehen, weil Batman mehr als alle anderen dieses ganz abgründige, gritty, dark Ding hat. Viel mehr als andere Superhelden. Es ist viel weniger bunt, es ist viel deprimierender, niemand gewinnt, es ist alles irgendwie...
Ja, aber gerade das müsste doch eigentlich eher ein Grund dafür sein, dass es nicht so erfolgreich ist, weil das ist ja nicht das, was der Mainstream will. Aber Batman findet im Mainstream ja schon seit Jahrzehnten mega doll statt.
Ja, stimmt.
Und das ist doch interessant eigentlich.
Superheld. Ich hatte ja über dieses Ding mit Tassalophobia, diese Fear of the Oceans erzählt, glaube ich, im letzten Podcast.
Ja.
Und wie YouTube so ist, ich habe mir 2 Videos dazu angeguckt, jetzt sind meine Recommendations voll von Phobien-Videos und Ozean-Videos. Und was ich daran interessant finde, ist, dass alle immer erzählen, dass sie nicht nur eine große Angst davor haben, sondern auch eine extreme Faszination. Das ist wieder der Call of the Void.
Ja.
Und das empfinde ich auch gar nicht. Ich bin halt voll obsessed mit dem Thema. Ich könnte auch einfach sagen...
Mit welchem jetzt genau?
Mit diesem Ozean.
Ja.
Ich könnte auch einfach sagen, ich finde das Reden mega schrecklich. Ich breche Spiele davon ab, aber ich thrive daran. Und ich will irgendwie... Mich zieht das magisch an. Vielleicht ist es bei Batman auch
so. Weil es die eigenen Abgründe sind, die dich interessieren? Einfach nur, weil du versuchen willst, es zu verstehen, wo es herkommt? Weil es so ein analytischer Grundgedanke
dahinter steht? Nee, beides nicht. Es ist genau wie damals bei Resident Evil als Kind, als ich davon gehört habe und dann ein bisschen das Spiel gesehen habe und es mega schrecklich fand. Aber ich wollte alles über die Lore und die Story und Umbrella wissen.
Kannst du kurz erklären, was eine Lore ist? Für die Zuhörer.
Lore ist...
Auch oft übrigens als Lore bezeichnet.
Ja?
Ja.
Lore aus Singapur ist der Vogelpapagei mit Donald in einer der klassischen Barks-Geschichten. Und die alte Lore aus Singapur. Die Lore von etwas ist auf jeden Fall fiktiv. Es ist die fiktionale Gesamtheit...
Der Welt.
Beschaffenheit eines Universums oder einer Welt, in der ein bestimmtes Sache spielt. Also man verfolgt vielleicht eine Geschichte und die Geschichte führt einen durch eine bestimmte Welt, aber die Lore ist sozusagen alles, was drum... Man kann es vielleicht am besten für Leute beschreiben, die damit nicht so viel zu tun haben. Der Herr der Ringe ist eine Geschichte und das
Silmarillion
ist die Lore.
Ist ein, auch nicht
ganz Teil, richtig, ein Teil der Lore. Silmarillion ist nicht so richtig eine Story, sondern liefert sehr viel Hintergrundinformationen über die Königshäuser und die Welt und wer wen und warum und wie und was, wie alles beschaffen ist.
Vielleicht kann man noch eher sagen, Herr der Ringe so Hauptgeschichte und der Hobbit gehört zur Lore Man braucht es nicht unbedingt, aber es sind so quasi zusätzliche Spezialinformationen, um eine Welt, eine fiktive Welt organischer zu machen.
Genau, organischer, realischer, richtig. Du hast das viel besser beschrieben.
Substanz zu verleihen.
Genau. Es sind Informationen über die Welt, die man nicht durch die Geschichte an sich erhält, sondern durch Nebeninformationen. In Videospielen ist es häufig so, dass man irgendwo kleine Hinweise findet, durch die man darauf schließen kann, was sich wohl zugetragen hat und das lässt das Gehirn anspringen und die Vorstellungskraft anspringen. Und das ist das Interessante an Lore, dass man selber ein Teil der Welt wird, indem man sie sich so...
Auch manchmal frei von Interpretation.
Genau.
Da hat jeder auch eine leicht andere Sichtweise auf dieselbe Welt.
Und deswegen Lore. Das ist die Lore. Und wovon habe ich gerade geredet? Ich habe von der Lore von... Worüber haben wir geredet? Batman?
Wir haben eine sehr große Zeit, also sehr lange Zeit über Batman geredet. Aber jetzt ging es um die Lore von, oh Gott, was für ein verfickter Scheiß-Podcast, wenn sich die Leute nicht mehr an die Dinge erinnern können, die vor 3 Minuten Thema waren oder 2.
So, ich schieß mal nochmal schnell meine...
Schieß mal 2, wir vergessen es
einfach. Ich habe noch nicht nur das Kind, das missbrauchte, geschlagene Kind auf dem Plakat gesehen, sondern auch die Werbung für die neue Corona-App.
Da gibt es Werbung für?
Ja, und die App ist Corona-App. Und ich hab das in mir, dass ich auch, weil ich so dieses Germanisten-Ding habe, dass ich manchmal schlechte Werbung identifiziere und mich darüber ärgere, dass sie eine dumme Formulierung gemacht haben.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Eine Sache, die ich vorhin schon sagen wollte, die ich dann aber vergessen habe, ist folgende. Wo man sich über so Dinge ärgert, germanistisch auch. Ich kann mich richtig darüber aufregen, wenn man irgendwelche Durchsagen hört vom HVV aufgrund von ist Strecke zwischen und dann sagen die am Ende vielen Dank für ihr Verständnis. Da denke ich mir, nein, man kann sich nicht für Verständnis bedanken, wo man nicht genau weiß, ob das überhaupt vorhanden ist.
Ja.
Man bedankt sich entweder für die Aufmerksamkeit, man bittet um Verständnis oder hofft auf Verständnis, aber man bedankt sich nicht proaktiv für Verständnis. Das kann man nicht machen. Das ist grenzüberschreitend. Das macht man aber nicht.
Das stimmt, aber das ist genau der Zweck. Du möchtest normativ setzen, dass die Leute gefälligst Verständnis
zu kann man haben. Aber nicht.
Kann man nicht, aber das ist das, was sie tun. Das ist so wie die Hamburger Bitte. Kennst du die Hamburger Bitte?
Nee.
Die Hamburger Bitte hat Befehlscharakter. In Hamburg, wenn man zwischen Geschäftsleuten oder zwischen Politik und Geschäft eine Bitte äußert, dann bedeutet das: Mach das gefälligst. Aber ich bin ein Hanseat und ich bitte dich.
Mhm.
Aber eigentlich befehle ich es dir.
Mhm.
Das ist die Hamburger Bitte. Und so ähnlich ist das mit, wir danken für Ihr Verständnis. Einfach, shut the fuck up, hab gefälliges Verständnis, bleib in deinem Sitz sitzen und
beschwer dich. Aber danke dafür.
Und dafür bedanke ich mich. Es. Das ist ein Präventiv, das ist so wie ein Preemptive Strike im Krieg.
Ja, ist scheiße.
Bevor das Verständnis, oder bevor die Empörung kommt, baller ich dich mit meinem Dank für dein Verständnis zu, dass du gar nicht mehr die Möglichkeit hast, dich zu empören.
Ich lehne das ab. Ich lehne das ab.
Ich kann das verstehen, aber ich kann auch, ich finde, das ist trotzdem ein guter Mechanismus, um die Leute...
Mich macht es ja eher wütend, das hat genau den Gegenteil.
Ja, dann ist es eine problematische Sache.
Ich
frage mich, ob es irgendjemand überhaupt beruhigt, ob es nur gegenteilige negative Effekte hat. Aber in jedem Fall ist das ein gutes Beispiel dafür. Mir geht es dabei nicht so, aber mir geht es häufig so, wenn ich irgendwelche Werbeplakate sehe, dass ich denke, oh, was für eine dumme Formulierung. Oder oh. Zum Beispiel richtig schlimm, nicht nur der Slogan, echte Kerle trinken Elbperle, schon ganz schlimm, weil...
Weil es sich reimt.
Es reimt sich, aber radebrechend reimt es sich.
Radebrechend?
Dann ist das Radeberger ist ein Pilz.
Ja.
Gibt es nicht radebrechend als Wort? Es reimt sich halt so geknollt so mit der Brechstange. Ich glaube, radebrechend ist ein Wort.
Genauso wie geknollt ein Wort ist.
Mit echt knollt?
Geknollt, hast du gerade gesagt. So geknollt. Mach weiter.
Echte Kerle trinken Elbperle, schon mal irgendwie chauvinistisch, schlimm, dumm, prollig, assi, scheiße.
Reimt sich fantastisch. Kerle, Perle.
Ja, aber echte Kerle trinken Elbperle ist auch vom Versmaß hier ziemlich kaputt. Und dann hatten die immer Laster und Restaurantschirme, auf denen hinter Kerle ein Komma stand.
Das habe ich nicht verstanden.
Echte Kerle, Komma... trinken Elbperle.
Ah ja, okay.
Und dann auch noch, was ich richtig schlimm finde, Punkt, Punkt, Punkt. Der Missbrauch von Punkt, Punkt, Punkt ist echt das Letzte. Die werden so häufig, werden die drei Punkte benutzt, ohne dass es
du hast recht, richtig ist. Das ist ein gesellschaftliches Problem.
Echte Kerle, Komma, trinken Elbperle. Inzwischen haben sie das Komma weggemacht. Es steht nur noch echte Kerle, trinken Elbperle, Punkt, Punkt, Punkt. Aber das sind so die Dinge, über die ich mich aufrege. Umso sehr dachte ich, ist es vielleicht mal an der Zeit, auch mal ein positives Beispiel zu machen, wo was smart gemacht wurde. Auch wenn es eine Kleinigkeit ist, aber es ist mir aufgefallen und ich dachte, es hat in mir sowas gelöst.
Kannst du das ganz kurz behalten im Kopf, weil ich möchte noch.
Ich hab's ja hier stehen.
Ich will noch was Negatives sagen, damit wir mit was Positivem abschließen können.
Es ist, glaube ich, nicht positiv genug, um all das aufzuwiegen.
Vielleicht
nicht. Es kann nicht mal dieses Komma von echte Kerle trinken Elbperle.
Aber ich habe gerade, als ich in Kühlungsborn war im Urlaub, an der Strandpromenade, gab es ein großes Gastlokal, also so eine Gaststätte, ein Restaurant, die hieß Muttis. Backstube, ich glaube Muttis Backstube hieß das, glaube ich. Sehr, sehr groß, an der Ecke, ganz viele Tische draußen, bestimmt auch drin. Riesige Schrift, mehrere Schilder, wo Muttis Backstube drauf stand. Und überall war Muttis geschrieben mit Apostroph.
Ja.
M-U-T-T-I, Apostroph S. Und das hat mich irre gemacht.
Ja, das sogenannte Deppen-Apostroph.
Das Deppen-Apostroph. Warum, wenn man das in so einem Text, den man so schreibt...
Ja,
mal macht aus Gewohnheit, ist es eine Sache. Aber wenn man,
so verbreitet.
Ich hab mich so gefragt, der Typ oder die Frau oder die Leute, die dieses Etablissement eröffnet haben, die haben sich bestimmt mal so Gedanken gemacht, wie nennen wir das, wie bewerben wir das und so. Okay, und dann machen wir es so und so. Und das geht ja auch meistens nicht nur, das macht ja nicht eine Person alleine, sondern das geht so durch mehrere. Dann zeigt man das mal seiner Frau oder seinem Mann oder seinen Freunden. Oder alle sehen es einfach nicht.
Ja.
Alle sehen es einfach nicht.
Ja.
Aber es gibt kein Apostroph S im Deutschen. Punkt.
Richtig.
Punkt, Punkt, Punkt.
Richtig.
Ah, nicht Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ja wieder schlecht.
Period. Apostroph S, Backstube, Punkt, Punkt, Punkt.
Gibt es nicht. Es gibt kein Apostroph
S. Man kann die Punkt, Punkt, Punkt auch gut benutzen, aber sie werden so viel falsch benutzt.
Ja.
So viel. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
Das stimmt.
Auch Anführungszeichen werden häufig falsch benutzt.
Oh, Anführungszeichen, ich habe eine ganz wichtige Frage. Die möchte ich gerne noch geklärt haben. Und dann erzählst du noch dein positives Ding oder machen wir Schluss. Das ist eh schon wieder viel zu lang.
Wir können auch zwei Folgen ausmachen. Wir können auch einen Zweiteil ausmachen. Eine Folge am nächsten Freitag, eine Folge am übernächsten Freitag.
Oh Gott, das glaube ich nicht. Machen wir nicht. Ist mir zu aufwendig. Pass auf. Anführungszeichen. Ist dir mal aufgefallen? Und falls ja, warum ist das so? Dass in Büchern, ganz normale Bücher,
ja.
Romane, Da gibt es keine Anführungszeichen bei wörtlicher Rede.
Sondern diese
von diese, der Seite kommen. Diese zwei Pfeile jeweils beim Beginn nach rechts zeigen und diese, bei Ende diese, nach links. Warum?
I don't know.
Jeder lernt es doch in der Schule. Know. Doppelpunkt, Anführungszeichen oben, Anführungszeichen
unten. Das würde ich gerne mal einen echten Lektor fragen. Ich wäre mal fast Lektor geworden. Ich hatte mal überlegt, ob ich mich selbstständig mal ein Lektor
wäre. Mach das mal, damit du diese Frage beantworten kannst. Das interessiert, seit Jahren frage ich mich das schon. Und vor allem frage ich mich halt, wenn man jetzt selber ein Buch schreiben möchte, dann schreibt man das ja zu Hause an seinem Laptop, an seinem Computer oder vielleicht
auch handschriftlich. Immer Anführungszeichen benutzen.
Immer würde man Anführungszeichen benutzen.
Dann kommt der Lektor und dann setzt sie durch die Dinger.
Ja. Was soll das? Warum hat man da einen Doppelstandard?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Ich
wünschte, einer unserer Zuhörer hätte die
gestellt. Ich wünschte, einer unserer Zuhörer würde uns diese Fragen beantworten. Wenn das jemand von euch kann, das würde ich gerne wissen.
Mein Beispiel ist jetzt voll zu krass angekündigt, denn es ist einfach nur die Corona-App, die sagt...
Corona-Warn-App, bitte.
Corona-Warn-App unterstützt uns im Kampf gegen Corona.
Und ist dir das zu martialisch?
Nein, ich finde das toll.
Ach gut, findest du
das? Warum finde ich das toll? Weil es nicht sagt, kämpft gegen Corona oder bekämpft Corona, sondern es ist, da haben sich Leute was gedacht. Und ich liebe es, wenn sich Leute was dabei denken. Ich mag es einfach, wenn Leute kurz investen. In der Bevölkerung gibt es eine Befürchtung, dass wir ausspioniert werden. Dass Skynet kommt und alles übernimmt.
Verstehe.
Und sie haben diesen schönen Kniff gemacht, dass sie uns, wir kämpfen gegen Corona
und
die App unterstützt uns.
Ja, wir kriegen Verantwortung zugeschustert.
Das ist so smart. Ja. Das ist nicht einfach nur die Corona-Warn-App kämpft gegen Corona oder hilft gegen Corona, so, sondern wir ins Zentrum gestellt. Und da... Das ist rein marketingmäßig, propagandamäßig. Aber ich mag das, wenn ich das Gefühl habe, da haben sich Leute was bei gedacht. Und haben genau diese Sache vorausgeahnt. Mhm. Und damit du der Effekt ist positiv. Du liest es und du denkst, ach, schön.
Die ganze Corona-Warn-App ist super aufgezogen.
Mega geil.
Richtig gut.
Nur ein paar Millionen Euro zu teuer.
20 Millionen hat es gekostet, glaube ich. Das ist mehr einzelne Euro, als Leute sich die App jetzt hier runtergeladen haben.
Aber hast du den schönen Clip aus dem englischen
Unterhaus gesehen? Ja, habe ich gesehen, wo Boris Johnson fragt,
gibt's irgendein Land, name one country.
Germany,
12 Millionen.
Ja, schön. Ja, das war wirklich gut. Aber ich finde, ich weiß nicht, ist es ein Erfolg? Wie wird's denn bewertet eigentlich?
Ist positiv.
Ist positiv?
Es ist so, dass es jetzt die Nummer an Downloads reicht für
für das, was sie machen sollen.
Ich finde sie toll, sie ist super clear, sie ist übersichtlich, sie ist genau an der richtigen Stelle, zeigt sie die richtigen Dinge an, sie ist erstmal aufgezogen. Aber was heißt von 14 Tagen?
Ich weiß es nicht. Ich war auch schon genau was wie du. Es? Ich habe es mitbekommen bei dir. Ich war bei 13 von 14 und einen Tag später war ich bei 6 von 14.
Ja.
Und ich habe jetzt auch schon Screenshots gesehen, 16 von 14.
Ja.
Das verstehe ich auch nicht. Also, liebe Leute, wenn ihr da draußen uns zuhört und ein
die Corona... Die 14 Tage sind ja der Zeitraum. Ne?
Quarantäne-Zeitraum.
Irgendwas muss es damit zu tun haben. Aber what is happening?
Also wenn ihr ein Corona-Warn-App-fähiges Smartphone zu Hause habt, das heißt iPhone 7 oder neuer bei Apple und bei den anderen Geräten, weiß ich es leider nicht.
Das ist ja auch so eine künstliche Aufregung. Ich habe eine Statistik gesehen, dass die allermeisten iPhones, die in Betrieb
sind. Ja, das stimmt.
Viel mehr als behauptet wird.
Das stimmt, aber eine Freundin von mir hat gerade neulich genau mit mir über dieses Thema gesprochen. Die kennt sich nicht so gut mit Technik aus.
Ja.
Und hat mich dann gefragt, hey, du hast auch ein iPhone? Ja, habe ich ja. Ich wollte mir die Corona-Warn-App runterladen. Geht ja nicht. Warum geht das denn nicht? Und dann habe ich das tatsächlich erstmal versucht. Und dann habe ich gefragt, was hast du für ein iPhone? iPhone 6. Ah ja, daran liegt's.
Ja.
Und wenn man so ein Handy hat oder so ein Smartphone hat und das möchte und es geht dann nicht, das ist schon scheiße. Das kann ich nachvollziehen.
Scheiße. Ja.
Und auch nicht, also nicht verständlich in meinen Augen, was das soll. Also ich verstehe es aber nicht, warum da...
Das hat technische Gründe. Wahrscheinlich Datenschutz oder irgendwas. Ja, aber das hätte man irgendwie... Das hätte man anders regeln müssen.
Na gut.
Das kommt dumm.
Also.
Schade. Ich habe tatsächlich immer noch Themen, die uns weitere 3 so lange Folgen füllen können. Das ist nicht
das
schön.
Das ist nicht schön.
Wir
das
haben
wunderbar.
Viel zu reden. Wir sind immer noch... voll dabei.
Und ich habe mein Handy heute gar nicht richtig in der Hand gehabt.
Ich habe es auch hauptsächlich in der Hand gehabt, um zu löschen, nicht um zu gucken. Die einzige Sache, die ich geguckt habe, war die Corona-Warn-App. Das ist das Einzige, was ich heute aus meinen Notizen gezogen habe.
Ich möchte sagen, an die, die ihr das jetzt hört und die Corona-Warn-App noch nicht runtergeladen habt, macht es mal. Das ist einfach eine Sache für die. Das ist wie mit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahn oder Verbot von Privatböllerei. Es gibt kein gutes Argument dagegen.
Ja.
Macht es einfach, dass, ohne dass ihr viel Aufwand betreiben müsst, tut ihr etwas Gutes. Und wenn ihr jetzt anfangt, hier wegen Datenschutz zu heulen, dann löscht erstmal WhatsApp, bevor ihr diese Scheißargumente
bringt. Und Discord.
Und alle anderen Social-Media-Apps auch. Weil alles das, was die eigentlich machen sollten, was Datenschutz angeht, macht die Corona-Warn-App.
Ich habe tatsächlich gesehen, ist ein Unterschied, ob das ein Unternehmen macht oder der Staat. Vom Unternehmen lasse ich mich lieber ausspionieren als vom Staat.
Ja.
Das Unternehmen verfolgt halt wirtschaftliche Interessen, der Staat verfolgt allgemeine gesellschaftliche Interessen.
Mhm.
Aber es ist tiefer wurzelt in der Seele.
Also hört auf uns Systemlinge da draußen, verklagt keine Leute, die irgendwelche satirischen, schlechten Sachen in die Taz reinschreiben. Das muss ich mal ganz kurz sagen. Hast du das gelesen in der Taz? All Cops are berufsunfähig?
Den Artikel selber, Artikel selber habe ich nicht gelesen.
Dass gerade dieser Artikel so ein Aufheben zu machen, das ist also es ist extrem offensichtlich nicht ernst gemeint. Also da muss man jetzt keine hohe Lesekompetenz für haben, um das zu schneiden. Aber dazu ist da auch einfach, auch wenn man es jetzt als Satire bezeichnen möchte, keine gute Satire. Dass gerade das so eine Aufregung hervorruft, ist irrsinnig.
Ich wüsste wirklich gerne, wie das zustande gekommen ist.
Ja, das
ist sicherlich nicht passiert, dass Horst morgens die Taz aufgeschlagen hat und gesagt, da gehe ich fischen, sondern das muss irgendjemand, muss ihm was geschrieben haben und gesagt haben, hier ist eine Grenze, irgendein Polizeigewerkschaftler oder so.
Ich würde viel lieber gerne wissen, wie Horst sich dann doch dagegen entschieden hat, diese Klage einzureichen. Ob das wirklich Angela Merkels Intervention gewesen ist oder ob er ihn dann sich doch mal selber durchgelesen hat.
Von seinen Juristen gesagt bekommen, du hast keine Chance, das ist Quatsch, alles gedeckt. Also, vor allen Dingen, Horst war gerade so gut dabei.
Ja.
Horst hat einen super Wandel gemacht. Horst war voll auf, wir jagen die Nazis aus dem Land, wir helfen den Flüchtlingen. Und zack hat er wieder sein...
Kann man ihm aber ja auch nicht abnehmen, wenn er sich am seinen 69. Geburtstag darüber freut.
Kann man nicht, aber doch. Man kann ihm jede Wolte abnehmen, weil er jede Wolte schon gemacht hat in seinem Leben. Er war schon ganz links, ganz rechts, aber überall kann man... Und zuletzt hat er eigentlich eher für positive Schlagzeilen gesorgt.
Zuletzt hat er einfach gar nicht mehr sich zu irgendwas geäußert. Und das wurde positiv aufgenommen, weil er vorher immer nur Scheiße gelabert hat. Insbesondere alles im Zusammenhang mit dem verfickten Hans-Georg Maaßen, Alter. Dieser Typ. Egal, ich will mich jetzt nicht in Rage reden. Hans-Georg Maaßen ist ein dummes Arschloch. Friedrich Merz auch. Und jetzt.
Aber Hans-Georg Maaßen ist 3 Stufen schlimmer als Friedrich Merz.
Ja. 2 Stufen, würde ich sagen.
Aber ich weiß nicht, wie die Stufen eigentlich. Ich weiß nicht, wie groß die Stufen sind.
Groß. Mittelgroß.
Dann sind es 2.
Mittelgroß. 2 mittelgroße Stufen schlimmer.
2 mittelgroße Stufen schlimmer.
Genau. Und damit haben wir wieder die politische Lage für euch ins rechte Licht gerückt. Und ihr könnt damit arbeiten. Bitte holt euch die Corona-Warn-App und. Weht keine Scheiße.
Und erst mal wieder mehr Kirschen. Ich bin ein Fan. Ich habe so viele Kirschen heute gemümmelt hier.
Und weist nicht die Leute darauf hin, die Erdbeeren essen und sagen, ich mag, das ist mein Lieblingsobst. Sag nicht, das ist kein Obst, das ist eine Sammelnussfrucht. Das kommt nicht gut.
Mach das nicht. Mucki, hör auf damit.
Hör auf damit und hör auf, dein Honda Civic zu tun.
Jorina, es tut mir leid. Für alles, was ich nicht getan habe für dich.
Ich glaube, sie ist auch so ganz gut klargekommen.
Bestimmt, ich saß ja quasi ihrem Pendant gerade gegenüber und das ist super.
Möglicherweise war das der Todesstoß, dass du jetzt einfach einen anderen Menschen als Pendant bezeichnest, wo sie sich das nicht selber aussuchen konnte, ob es ihr
vielleicht
Pendant war.
Hört auch jetzt meine Kollegin das und denkt Schlimmes über mich.
Ja.
Aber die mag ich ja total.
Vielleicht gibt es richtig viele Leute, die das nicht hören und trotzdem schlimm, würde ich denken. Wenn sie sich an ihre Schulzeit zurück erinnern, oh, da war ja dieser Gelemeister.
Nee, es ist das Schöne, man hat ja immer die Leute noch vor sich, die offenere Bullies waren als man selber. Und auf die fokussiert sich der ganze Hass. Und
aber
ganze
es kann Abschau. Ja sein, dass es so ein paar stille Hühnchen gab oder stille Außenseiter.
Die gerne von mir aufgefangen worden wären.
Ja, und einfach irgendwie keinen Bock hatten auf deine überhebliche Art.
Nee, aber meine überhebliche Art war ja nicht die hervorstechende. Das war ja die von Jakob Schwemmler.
Ja, aber Jakob Schwemmler war ein Bulli?
Mega.
Da reden wir jetzt gleich drüber, wenn das Mikrofon aus ist. Liebe Leute, ich wink schon
aber in Jakob den Laptop rein. Jakob ist ein guter Typ gewesen.
Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wir sind die beleuchteten Brüder, Bielebu Podcast.
Jakob und
wahrscheinlich
Schwemmler,
ist Jakob Schwemmler immer noch ein geiler Typ. Und nicht nur Jakob Schwemmler, auch Sebastian Haier und Jurina
und
Träger
Moritz
und Moritz Neufer. Und ihr alle da draußen, Melanie Lange, ihr seid gegrüßt. Ihr habt hoffentlich eine gute, lange Zukunft für euch mit viel mittelalten Gauder und guten Kindern. Ciao. Nicht, nein, stopp. Ich habe schon wieder Ciao gesagt. Entschuldigung, ich muss auf den Tisch schauen.
I hate it.
Tschüss.
Tschüss.